Und wenn wir heute zusammen sind, dann, was ist so die richtige Haltung? Ja, wir sind Wahrheitssuchende. Ist nicht besser oder schlechter oder du siehst das falsch oder so. Wir suchen in der Schrift nach Wahrheit und da ringe ich die Jahre und bin noch dabei, wenn ich die Bibel lese, Gott, wie hast du das gemeint? Wie ist das zu verstehen? Das ist der Punkt. Und das Ganze auf dem Fundament, dass wir einander lieben, dass wir einander respektieren, dass wir gemeinsam den Weg sind und wir sind alle erlöst durch Jesus Christus und mit Gott im Frieden versetzt in himmlische Örter. Gott hat uns geheiligt, gereinigt und das steht. So, das ist das Gemeinsame, was wir haben und dann sind wir auf der Suche, ja, wie verstehen wir dein Wort und suchen gemeinsam die Wahrheit. Und mit dieser Haltung, ihr Lieben, da können wir uns auch gar nicht streiten, sondern da ist einfach so ein Suchen, weiterzukommen. So, das ist, was ich mir wünsche. Wunderbar, ihr Lieben, hier ist der Plan. Wir haben gestern also geschaut, wie gehe ich ran an die Bibel, was sind so Gefahren, was sind Grundlagen, wo ich aufpassen muss. Unser Herz, was uns betrügt, unsere Gewohnheiten, unsere Dinge, unser Blick, den wir schon haben, den wir dann hineininterpretieren und so weiter. Ganz, ganz wichtig. Heute geht es weiter mit, welche Gebote gelten für uns heute? Das ist heute das Thema und wir haben heute Vormittag den Blick mal auch mal zu Mose zu gucken, wie verstehen wir das denn? Und heute Nachmittag geben wir uns das Neue Testament. Und ich möchte auch, dass ihr das versucht zu trennen, dass wir also heute Vormittag, wenn wir da Fragen stellen, dann zum Thema Mose und alles so Paulus heute Nachmittag. Ja, und dann ist dann Zeit, wenn wir heute Nachmittag durch diese Texte gehen, kurzen Input erst und dann, wenn wir den Text lesen, sage ich kurz dazu und dann ist Zeit auch zum Fragen und direkt zum Interagieren zwischen allen Sinnen in einzelnen Abschnitten. Nur das zum Plan. So, heute Morgen steht auf dem Plan genau das, welche Gebote aus Mose sind für uns heute noch gültig. Und die Antwort auf diese Frage, wie ich gestern schon sagte, die ist sehr simpel. Die beantworten wir ganz schnell und lesen, was Jesus Christus dazu sagt. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Nö. Du musst umschalten. Okay, wir versuchen nochmal. Warum es hier... Jetzt haben wir das. Genau, das ist das Bild dazu und das ist der Vers, den ich gerade vorgelesen habe. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also da ist die Frage und da ist die Antwort und damit sind wir fertig. Laut Jesu Worten sind alle Gebote aus Mose für uns heute noch gültig. Also, welche Gebote sind gültig? Alle. Ist eine klare Frage und eine klare Antwort. Und damit ist die Frage beantwortet. Ihr Lieben, die Problematik ist ja eine ganz andere. Wenn das so ist, ist ja dann die Frage, ja, wie gehe ich damit um und wie verstehe ich das? Das sind ja die ganzen Fragen, die dann kommen. Aber die sachliche Antwort ist die. Und der zweite Punkt ist, vielleicht verstehe ich ja diesen Vers nicht ganz richtig. Wenn wir mal gestern denken an diese Schlüsselloch-Geschichte mit dem Schlüsselloch, das ist, was ich euch jetzt zeige. Einen Vers. Okay. Ist nur ein Schlüsselloch. Wir sehen einen Vers. Also, was wir machen müssen ist, wir müssen erstmal diese Tür etwas weiter öffnen, das vergrößern, den Zusammenhang anschauen. Was sind die Verse davor? Was sind die Verse danach? Noch weiter öffnen. Was haben wir gestern gesagt? Mose und die Propheten anschauen. Was sagen die Propheten? Noch weiter öffnen. Einmal schauen, was ist denn bei Mose? Heute Nachmittag noch weiter die Tür öffnen, was sagt Paulus? Das ist der Weg. Dennoch ist doch dieser Vers, wie gestern, als er durch das Schlüsselloch schaute, was er gesehen hat, war doch exakt Wahrheit. Das heißt, den Vers, den ihr seht, der ist Wahrheit, das sagt Jesus. Und jetzt ist einfach die Sache, was machen wir aus diesem Vers? Beispielsweise höre ich dann, ja, wenn Mose gültig wäre, dann müsste ich ja das und das machen. Müsste ich erstmal meinen Nachbarn steinigen, weil der in Ehebruch lebt. Das sind unsere Gedanken, das sind die, die dann kommen. Aber ist denn das wirklich, was Mose sagt? Steht das wirklich, das, wie Mose damit umgehen würde? Das sind Fragen, mit denen müssen wir uns einmal beschäftigen, bevor wir diesen, oder finden wir wirklich Verse, die diesen Vers aushebeln. Die diesen Vers so, ja, ist alles gültig, aber für uns nicht relevant, was so die Meinung ist, ja, finden wir das wirklich? So, da gehen wir jetzt den Weg lang, dass wir als erstes mal den Zusammenhang schauen, dann zu den Propheten und dann mal fragen, ja, Mose, was wäre denn, wenn Und was steht denn bei Mose? Schauen wir den Vers danach an. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Himmelreich. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Himmelreich. Also dieser Vers sagt doch, wer sie lehrt, wird groß. Also positiv. Jetzt wäre die Frage, warum soll ich die Gebote lehren, wenn sie für uns nicht relevant sind? Das macht keinen Sinn. Also dieser Vers würde eigentlich den Vers davor bestätigen, alles ist relevant. Und das Zweite, was wir in dem Vers sehen, da gibt es also Leute, die lehren die Gebote und es gibt welche, die sie auflösen. Aber beide kommen ins Himmelreich. Wie kann denn das sein? Okay, wir haben ja gelernt, wir werden gerettet aus Gnade. Durch Jesus Christus kommen wir in Gottes Reich, ohne unsere Werke. Das heißt, die, die auflösen, die kommen auch dahin. Warum? Weil sie durch Jesus erlöst sind. Das steht, aber da ist ein Unterschied, da gibt es also große und kleine. Denken wir daran gestern an die Stelle aus 1. Korinther, das ist ein Korintherbrief, 1. Korinther 3. Da sagt Paulus, passt auf, wie ihr auf das Fundament baut. Gold, Silber, Holz, Heu, Stroh. Ja, ob die Werke verbrennen oder nicht, macht dann den Unterschied, ob ihr gerettet werdet wie durchs Feuer, gerade so, klein im Himmel, oder mit Lohn, weil die Werke gut sind und es gibt Lohn. Aber auch da kamen beide ins Himmelreich, genauso wie hier. Aber es ist ein Unterschied, wie wir gelebt haben, ob wir Gottes Gebote gefolgt sind oder nicht. Aber machen wir weiter. Es würde erstmal die Sache bestätigen, dass wir in diesem Sinne alles gültig, dass es so ist. Lehnen wir den Vers davor. Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Dieser Satz, ist es der erste Teil von dem Vers, würde das jetzt wieder bestätigen. Also jetzt haben wir drei Punkte. Ja? Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, aufzulösen. Bis Himmel und Erde vergangen ist, ist es gültig. Jeder Buchstabe ist gültig. Und möglichst die Gebote lehren. Also was heißt möglichst? Der sie lehrt, ist groß im Himmel. Also das sind drei, vier Aussagen, die voll dafür sprechen. Alles relevant. Also es geht nicht, wenn ich den Zusammenhang lese, in eine andere Richtung. Nehmen wir den zweiten Teil von diesem Vers. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und hier kommt dieses Wort, was in unserer Theologie komplett die ganzen Abschnitt dreht. Ah, Jesus kam, um zu erfüllen. Das heißt, es ist alles relevant, alles gültig, aber für uns nicht relevant. Ist erstmal, macht das wirklich Sinn vom Verstand her? Ja, es ist alles gültig, aber nicht relevant, weil er hat es erfüllt. Nehmen wir dieses Wort, das kommt im Neuen Testament so ungefähr 20 Mal vor. Es kommt 18 Mal vor in dem Sinne, Jesus bringt etwas voll zur Geltung. Er macht es voll, er füllt es und zweimal im Zusammenhang mit, er beendet seine Rede. Jetzt haben wir schon mal die Wahl, wie verstehen wir das jetzt? Er ist gekommen, um es zu beenden in dem Sinne. Oder erst gekommen, um es voll zur Geltung zu bringen. Würden wir eintragen, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern um es zu beenden. Was ist der Unterschied zwischen beenden und auflösen? Das ist doch irgendwie dasselbe, das macht wieder keinen Sinn. So, wenn wir jetzt hier mal Hoffnung für alle aufschlagen würden, da steht, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern es voll zur Geltung zu bringen. Schon da sehen wir, verschiedene Bibelübersetzungen bringen es verschieden und wir müssen ehrlicherweise feststellen, dieses Wort und dieser zweite Satz hat Interpretationsspielraum. Und jetzt kann ich doch nicht einen Vers und ein Wort mit Interpretationsspielraum nehmen, um die anderen drei eindeutigen Aussagen zu drehen. Das macht keinen Sinn, es ist unlogisch. Es passt nur halt in unser Leben, in unsere Tradition, in unser Sein, passt das? Und dann wird mir einfach nur gesagt, ist alles erfüllt und da wird nicht weiter drüber nachgedacht. Nehmen wir doch mal das Wort ernst in dem Sinne der Theologie und sagen, okay, Jesus hat das erfüllt und deswegen brauche ich das nicht mehr tun. Und jetzt sprechen wir hier vom gesamten Gesetz. Jesus spricht ja auch pauschal vom gesamten Gesetz, jeder Buchstabe gültig und jetzt hat er alles erfüllt. Gehen wir mal durch und sagt, Jesus hat also nicht gestohlen, er hat es erfüllt, ich brauche das nicht machen, ich kann stehlen. Jesus hat nicht gelogen, er hat es erfüllt, ich kann lügen. Das macht doch gar keinen Sinn. Wieso übersetzen wir jetzt, weil er erfüllt hat, brauche ich das nicht mehr tun? Das macht keinen Sinn. Wenn wir von Mose und Propheten sprechen, nehmen wir die Propheten, da gibt es Prophetien, die hat Jesus getan, erfüllt. Die sind Prophetien für ihn, klar hat er erfüllt, alles gut. Gehen wir zum Gesetz, das kann man nicht erfüllen, das kann man nur halten. Wenn Jesus also das Gesetz gehalten hat, er hat es damit erfüllt, ja, er hat es gehalten. Aber wenn er das Gesetz gehalten hat, warum soll ich das nicht halten? Es macht einfach keinen Sinn. Er hat den Namen Gottes nicht missbraucht. Na, ich soll ihn doch auch nicht missbrauchen. Er hat seine Eltern geehrt, na, wir doch auch. Er hat nicht getötet, wir doch auch nicht. Er hat den Schabbat gehalten, ah, das ist erfüllt, den brauche ich nicht. Das einzige Punkt, wo die Christen sagen, das ist erfüllt, das brauche ich nicht. Also die, unsere Theologie. Und bei allen anderen 9 Punkten ist selbstverständlich gültig. Also es macht keinen Sinn, in diesem Text, wo es um pauschale Dinge geht, wo Jesus sagt, bis Himmel und Erde vergeht, ist jeder Buchstabe gültig, dann dieses Wort zu nehmen, ist es erfüllt, und dann meine ich aber einfach nur 10%. Auch von dem Rest von Mose, wenn wir das anschauen, die werden sagen, ja, mache ich sowieso. Ja, da gibt es am Ende nur 10%, die man anders sieht. Also dieses Pauschale ist nicht, sondern es wird damit ausgedrückt, ein Teil von Mose ist nicht mehr gültig mit dem Erfüllen. Von mir aus, die Feste sind erfüllt und deswegen feiern wir jetzt andere Feste. Aber dann passt der nächste Vers wieder nicht. Jeder Buchstabe ist gültig. Es sind nur einige Buchstaben noch gültig. Also es ist nicht klar. Und wir müssen doch wenn wir die Schrift verstehen, die ist wie ein Schwert, scharf und geradlinig und logisch. Und Jesus sagt an anderer Stelle, nicht eine Schriftstelle kann gebrochen werden. Und hier haben wir mit unserer Sache ein ziemliches Hin und Her, wenn wir das versuchen, in unsere Theologie zu pressen, wenn wir ehrlich sind. So, wenn wir einfach mal ohne unsere Theologie an den Text rangehen, naja, er ist nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen oder in dem Sinne voll zur Geltung zu bringen. Das ist der Punkt. Was steht in Jesaja 42 da? 21, 23 in dem Dreh, er hat das Gesetz geliebt oder er hat das Gesetz zur vollen Geltung zu bringen. Ja, da steht genau das. Der Knecht Gottes, er bringt das Gesetz voll zur Geltung. Wenn wir die Übersetzung nehmen würden, würde der ganze Text in sich, wäre der komplett schlüssig, es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten. Wir haben nur die Schwierigkeit mit dem, was wir gelernt haben, wo wir herkommen. Da ist das schwierig. Lassen wir das mal stehen, dieser Text wäre also sehr leicht zu sehen, alles gültig und Jesus bringt es voll zur Geltung. Dann, es ist eine...
Wenn du die Gebote aus Mose meinst du nicht die 10 Gebote, sondern meinst alle Gebote?
Ja, gucken wir uns da noch an, aber ich meine, klar, alles. Ja, ja, gesamten Gebote. Das ist die Einleitung, was wir hier sehen, zur Bergpredigt. Ja, in der Bergpredigt kommt dann, ihr habt gehört, ich aber sage euch, das schauen wir uns morgen im Gottesdienst an. Aber das ist die Einleitung dazu. Es könnte ja auch so sein, Jesus sagt, okay, ich sage gleich etwas. Die Leute könnten das alle falsch verstehen. Deswegen muss ich vorneweg mal deutlich sagen, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern es wird zur vollen Geltung gebracht. Auch wenn ich jetzt etwas sage, wo ihr vielleicht meint, ich ändere das ab. Schauen wir uns morgen an. Aber das ist wichtig, wenn wir diesen Text für sich sehen, müssen wir doch mal ehrlich sein. Alles gültig. So, jetzt öffnen wir noch ein Stück weiter und nehmen das vierte Prinzip, vierte Grundlage von gestern. Wir schauen nach den Propheten. Was ist so ein Prophet? Jesaja, Jeremia, 600, 700 Jahre vor Christus. Stellt euch vor, ihr kommt von der Autobahn nach Brandenburg gefahren. Und von Weitem seht ihr dann Brandenburg. Und was seht ihr? Ihr seht die Highlights, da ist der Dom von Brandenburg, der ist hoch, die Spitze seht ihr zuerst. Ihr seht die Marienkirche, die Spitze. So, ihr seht besondere Highlights, auch den Friedenswart, den Turm, das seht ihr zuallererst, wenn ihr ganz, ganz weit weg seid. Da seht ihr nicht viel, aber ihr seht Highlights. Wenn also die Propheten 700 Jahre vorher den neuen Bund sehen, was sehen sie da? Die sehen nicht Details, die sehen aber Highlights, Fundamente, Grundlagen, absolut wichtige Dinge, die diesen ganzen neuen Bund fundamental ausmachen. Und diese Sachen, schauen wir uns mal an, was die Propheten sagen vom neuen Bund, was sie sehen. Jesaja 41,3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, wahrheitsgetreu wird er die Rechtsbestimmungen hervorbringen. Hier kennen wir die Stelle mit dem geknickten Rohr und mit dem glimmenden Docht, aber wie der weitergeht, da steht, er bringt die Rechtsbestimmungen hervor. Wo stehen denn die Rechtsbestimmungen? In Hebräisch Mishpat, die stehen geschrieben, 2. Mose 21 bis 23. 2. Mose 20 sind die 10 Gebote. Und danach, Kapitel 21, Vers 1 steht, das sind die Mishpat Gottes, die Rechtsbestimmungen Gottes. Und dann kommen 3 Kapitel. So, aus Kapitel 19 kommen sie an am Berg Sinai, dann ist 20, 10 Gebote, 21 bis 23, drei Kapitel, hast du vier Kapitel. Und nach diesen vier Kapiteln macht Gott einen Bund mit dem Volk auf Grundlage dieser vier Kapitel. Das ist sozusagen das Grundgesetz, das Fundament der Tora. Und später gibt es Erweiterungen, Details. Was heißt denn nicht stehlen? Da findest du dann 10 Details. Was heißt denn seine Feiertage heiligen oder sein Schabbat? Dann werden die anderen noch erklärt, die es gibt. Dann gibt es weitere Details. Aber dort ist das Fundament und darum macht er einen Bund. Und diese Rechtsbestimmungen wird also, hier geht es ja um den Messias, wird der Messias lehren. Schauen wir mal hier den Vers, die Verse an, die weiterkommen. Also laut der Propheten wird der Messias das Gesetz lehren. Er wird nicht ermatten, nicht zerbrechen, bis er auf Erden die Rechtsbestimmungen gegründet hat und die Inseln warten auf seine Tora. Der Vers danach bestätigt nochmal das. Da geht es um den Messias. Er wird die Rechtsbestimmungen, die drei Kapitel, 2. Mose nach den 10 Geboten, gründen und die Inseln werden auf seine Tora warten. Nehmen wir den Vers davor. Siehe, das ist mein... Was? Okay, dann schauen wir das an. Okay, der Fehler ist hier, dass das Kapitel, es ist das Kapitel, das nächste, also das Kapitel 42. Das tut mir leid. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr seid wirklich gut. Ja, wir müssen das nächste Kapitel nehmen. Bloß gut, dass du das gesehen hast, ey. 42. Ja, genau. So sieht es aus. So. Es ist natürlich 42. Also, wie ist mir hier die 1 reingerutscht? Aber ihr schaut mit, sehr schön. Ja, da haben wir es. Er wird nicht ermatten, bis auf Erden die Rechtsbestimmung anrichtet. Und Vers 1, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird die Rechtsbestimmungen zu den Heiden tragen. Hier in diesem Kontext, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, haben wir also viermal, er wird die Rechtsbestimmungen lehren, er wird die Tora lehren, sie wird bis zu den Heiden getragen werden, bis zu den Inseln. Die Inseln sind im Sinne der Bibel immer die entferntesten Dinge, entferntesten Orte der Erde. Also überall wird es ausgebreitet werden. Das ist also die Aufgabe des Knechtes Gottes und es geht um den Messias. Das ist uns ja klar, das geknickte Rohr, der Zusammenhang. Das heißt, der Messias, laut den Propheten, wird der Messias das Gesetz, die Tora, die Rechtsbestimmungen, die Satzungen lehren. Wenn das so stimmt, dann ändert sich unsere Frage komplett. Also die Frage, die ja gestellt wird, hat Jesus das Gesetz bestätigt und gelehrt oder nicht, ändert sich in folgende Frage. Die Propheten sagen, wenn der Messias kommt, wird er das Gesetz lehren. Jetzt ist die Frage, hat Jesus das Gesetz gelehrt? Dann war er der Messias. Hat er es nicht gelehrt, dann war er nicht der Messias. Die Propheten sind ja zum Prüfen da. Und als Johannes im Gefängnis saß, und dann schickt er seine Jünger los und fragt ihr nochmal, ob er der Messias wirklich ist. Ich habe da gerade Zweifel. Und dann sagt Jesus, passt mal auf, sagt ihm mal, was ihr hört und seht. Kranke werden gesund, Aussätzige werden rein, Lahme gehen und den Elenden, den Armen wird, Taube werden hörend und den Armen wird das Evangelium gepredigt. All das sind Dinge, die in den Propheten stehen, die der Messias tun wird. Und daran sollte Johannes erkennen, Jesus ist der Messias, weil er genau das tut, was von ihm geschrieben steht. Also Jesus sagt nicht einfach ja, das könnte ja jeder machen. Er sagt, ich zeige dir den Beweis, in den Propheten steht es geschrieben, genau das tue ich. Jetzt können wir diese Prophetenstelle nehmen und können Jesus daran prüfen, hat er das Gesetz gelehrt? Ja, dann ist es, wie es hier steht. Hat er das nicht gelehrt? Dann ist es fraglich, ob er der Messias war. Das würde, ja? Er weiß, die Frage ist, ob er das Gesetz hochhebt oder ob durch Jesus Christus das Gesetz für uns nicht mehr relevant ist. Das ist die Frage. Ja, er weiß dahin, was wir tun, richtig, aber was wir tun, ist das jetzt noch was bei Mose, ist das für uns relevant oder nicht? Das ist ja unsere Grundfrage oder nicht. Und wenn ich diese Propheten sehe, dann ist es klar, dass er auf diese Rechtsbestimmungen hinweist und dass die für Jesus, also für diesen Knecht Gottes, absolut relevant sind. Das ist ja die Frage. wie Jesus jetzt das gelehrt hat und sage, das ist noch, das müssen wir uns noch anschauen. Ja? Aber jetzt gehe ich einfach, was sagen die Propheten? Sagen die Propheten, es kommt eine Zeit, da wird das Gesetz Moses nicht mehr relevant sein. Da wird der Schabbat nicht mehr relevant sein. Da werden die Feste Gottes verändert werden. Sagen das irgendwo die Propheten voraus, weil die sagen ja alles voraus. Gott sagt, ich sage meinen Propheten vorher, was kommt, damit dann, wenn es kommt, ihr wisst, dass es von mir ist. Der Prophetie ist eigentlich gegeben zum Prüfen, dass ich sehe, was hat Gott gesagt, was ist jetzt da. Und das Neue Testament ist voll davon, dass sie Jesus daran prüfen, was die Propheten sagen. Und wenn wir das hier anwenden, auf diese Frage nach den Geboten Gottes, dann müssen wir doch sehen, ja, der Prophet wird das lehren. Das ist der Punkt, den ich bringe. Noch gar nicht ist, wie hat Jesus das umgesetzt und wie hat er das gemacht? Einfach, was sagen die Propheten? Ich würde euch einfach empfehlen, lernt die Stellen, schaut die an, schaut auch weiter an, was sind die Rechtsbestimmungen, wollen wir das auch noch anschauen, dann einfach dich mit dem Text beschäftigen. Ich möchte mal weitergehen, in weitere Prophetenstellen einfach mal lesen, was da steht. Jeremia 31, 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr, ich will meine Tore in ihr Innerstes legen, es auf ihr Herz schreiben und will ihr Gott sein, die sollen mein Volk sein. Also hier haben wir diesen Teil, der neue Bund ist zentral, ich lege meine Tora, da steht wieder das Gesetz oder hebräische Wort Tora, lege ich in ihr Herz. Ja, wenn du diese Tora in deinem Herzen hast, dann wirst du das auch leben. Ich kann doch nicht sagen, ich habe die Tora im Herzen, aber wir leben ganz anders. Sondern das, was ich im Herzen habe, das lebe ich. Und definitiv wurde in unser Herz Dinge reingeschrieben, die da nicht stehen. Wo wir meinen, es ist von Gott. Das ist doch die Frage, die wir uns beschäftigt. Aber wenn wir diesen Text nehmen, die Tora ist genau das. Lesen wir hier den Zusammenhang, da ist der Vers davor. Ja, ich will einen neuen Bund machen mit dem Haus Israel und dem Hause Juda und dann nicht wie der Bund, der gewesen ist am Berg Sinai, den sie nicht gehalten haben, sondern das ist der Bund, jetzt werden sie endlich meine Tora halten. Die ganzen Propheten weisen hin auf Mose, haltet die Tora, haltet sie. Und jetzt macht Gott, ich mache jetzt einen neuen Bund, ich schreibe das in ihr Herz und jetzt werden sie endlich das halten. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, wie wir groß geworden sind, wenn wir so sagen, das ist nicht mehr relevant, Mose. Wenn wir den Text lesen, was er sagt das Gegenteil. Das ist einfach, mal drüber nachdenken, wie wir diese Sachen sofort drehen, wenn wir sie lesen, mit dem, wo wir herkommen, mit unserer Tradition, mit unserer Theologie, die wir im Kopf haben. Laut der Propheten wird im neuen Bund das Gesetz befolgt. Jetzt nehme ich noch eine andere Stelle, die ihr alle ganz deutlich kennt. Ja? Ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Also der Geist wird uns gegeben für verschiedene Dinge. Unter anderem sagen die Propheten, dass wir die Satzungen befolgen und in seinen Rechtsbestimmungen leben. Also wenn ihr sagst, ja, wie soll ich Mose halten? Ja, dafür kriegst du den Geist Gottes, dass du genau danach leben kannst. Auch das dreht oder bestätigt, was wir bisher gehört haben. Und wir kennen den ersten Vers, zu Pfingsten wird er gepredigt. Aber wer hat gehört den zweiten Vers? Da wird vielleicht dann gesagt, das ist nur für Israel. Das ist aber ein Zusammenhang. Wir bekommen den Geist, damit wir endlich in seinen Rechtsbestimmungen leben. Dann gibt es noch die dritte Stelle, auch in Hesekiel 11, 19, und da steht exakt dasselbe. Dann können wir noch Hesekiel 37 nehmen, da hast du wieder das Ähnliche, da gibt es diesen neuen Bund, da gibt es den König, den Hirten, Hinweis auf Jesus, und dann werden sie endlich in meinen Satzungen leben. Überall hast du den Zusammenhang des neuen Bundes mit, endlich in Gottes Satzungen zu leben und Gott gehorsam zu sein. So, was ist der drittletzte Vers in dem Alten Testament? Gedenkt. Malachim 3, also der drittletzte, ist ja unterschiedliche Verszählung, der drittletzte Vers, gedenkt an das Gesetz, was ich meinem Knecht Mose gegeben habe auf dem Berge Sinai. Gedenkt daran und befolgt es. Also letzte Ermahnungen, letzte Sachen, bevor Jesus kommt, hey, gedenkt an mein Gesetz. Die Verse können wir nicht einfach so wegwischen, wenn Gott immer wieder darauf hinweist, ist es doch wichtig, darüber nachzusinnen. So, ich habe jetzt einige Verse gebracht, die eigentlich genau das zeigen, es ist gültig, es ist relevant, es soll gelehrt werden. Lass uns doch jetzt mal das anschauen, mal den Gedanken mal zulassen oder die Frage stellen, was wäre, wenn? So, was wäre, wenn es einfach so ist, wie es hier steht ist einfach alles relevant und wir, genau das soll in unser Herz geschrieben werden, dass wir danach leben. Ja, was wäre wenn? Und schauen wir uns mal an, was ist denn die Tora? Und schauen uns mal ein paar Gebote an, ein paar einzelne, die ich rausgesucht habe, mal anschauen, was mit denen ist oder wie wir sie verstehen. Was bedeutet Tora? Einfach mal das Wörterbuch. Tora bedeutet Unterweisung und das Ziel treffen wäre so der beste Ausdruck dafür. Was im Lexikon steht, einen Pfeil schießen, unterweisen und lehren. Die Wurzel ist das Wort Yara. Was heißt einen Pfeil schießen? Schießen, werfen, auf etwas zeigen oder hinweisen oder lehren. Das bedeutet das Wort Yara. Wenn man das Wort übersetzt, ja, Tora wird in der Regel mit Gesetz übersetzt, was jedoch die schlechteste Wiedergabe des Wortes Tora ist. Warum? Wieso wird es dann mit Gesetz übersetzt? Die Sache ist die, als im Jahre 200 vor Christus die Juden gesagt haben, lass uns mal jetzt diese Tora übersetzen, also das ganze Alte Testament übersetzen in das Griechische, weil das ist ja so die Weltsprache. Und sie das übersetzt haben und sie bei der Übersetzung an das Wort Tora kamen, haben sie nichts gefunden, was dem äquivalent ist im Griechischen. Da gibt es kein Wort, was das wirklich so richtig wiedergibt, außer das Wort Nomos. Haben sie gesagt, okay, wir nehmen das Wort Nomos, das kommt dem am ähnlichsten, was Tora bedeutet, und das Wort Nomos heißt Gesetz. Und jetzt haben wir ja im Neuen Testament, wird dann gleich das Wort Nomos genommen, Gesetz, und aus Nomos wird Gesetz im Deutschen, und wir sind bei dem Wort Gesetz. Besser übersetzt wäre Tora mit Weisung. Eine Richtung, eine Unterweisung, eine Lehre. So, Tora befolgen bedeutet also das Ziel treffen. Wenn ich einfach von der Bibel her gehe, heißt, ich lebe jetzt nach Tora, würde ich das Ziel treffen. Nehmen wir mal das Gegenteil von Tora, Übertretung, das wäre das Wort Sünde. Rata, das griechische, hebräische Wort Sünde, und das heißt Zielverfehlung. Wir sehen einmal im 2. Mose 20:20, damit ihr die Furcht Gottes vor Augen habt und nicht sündigt. Wir wissen, Sünde, das Wort kennen wir, und da steht das Wort Rata im Hebräischen. Aber jetzt mal einen anderen Vers, wo auch das Wort Sünde steht. Richter 20:16, es waren 700 Krieger, die mit der Steinschleuder nie das Ziel verfehlten. So wird es übersetzt. Da steht aber, die haben nicht gesündigt. Das heißt, wenn die das Ziel nicht verfehlt haben, haben sie nicht gesündigt. So würden wir jetzt mal so ein kleines Spiel machen. Vorne machen wir eine große Zielscheibe. Jeder kriegt einen kleinen so einen Ball und wir versuchen, das Ziel zu treffen. Und dann würden wir sagen, alle, die das Zielscheibe getroffen haben, Tora, ihr habt getroffen. Und alle, die daneben geschossen haben, würden sagen, ja, ihr habt gesündigt. Also wenn du etwas nicht triffst, würdest du niemals in deinem Kopf sagen, das ist Sünde, weil du mit Sünde was ganz anderes verbindest. Aber eigentlich dieses hebräische Wort heißt einfach das Ziel verfehlen. Und im Römischen war das oft bei den Römern, wenn die also die Soldaten das nicht getroffen haben bei der Übung, ja, die haben gesündigt, das Ziel verfehlt, daneben geschossen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und also wenn ich nach Tora lebe, treffe ich das Ziel meines Lebens, komme ich gerade voran. Wenn nicht, dann ist da Zielverfehlung. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Sünde, Rata, Böses tun, Treue, Rebellion, all das wissen wir, das ist also Sünde. Und Sünde bedeutet das Ziel verfehlen. Wenn man das so sieht, wäre doch spannend, nach Tora zu leben, weil dann würde ich das Ziel treffen. Apostelgeschichte 7,38. Mose empfing auf dem Berg Sinai lebendige Worte, um sie uns zu geben. Also mal einfach aus dem Neuen Testament so ein Vers wie der Stephanus, dieser geisterfüllte Mann Gottes, wie er Mose reflektiert. Der sagt nicht, da empfing er so dieses Gesetz, was niemand halten kann und schwierig ist und kompliziert, sondern er empfing lebendige Worte. Dieses lebendige Worte sind wir nur gewöhnt von Jesus Christus. Er spricht lebendige Worte, die wir nehmen können, aber Mose doch nicht. Ihr Lieben, aber die Bibel reflektiert es anders. Sie spricht anders über die Tora, als wir es und unserer Tradition her gewöhnt sind. Das ist der Punkt. Matthäus 7,12, behandle die Menschen stets so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Versuchen wir das zu verstehen. Hier wird die Tora beschrieben. Sie ist also dafür da, so wie du gerne behandelt werden möchtest, so behandle die Menschen. Also wie wir miteinander umgehen, das beschreibt die Tora, das Gesetz und die Propheten. Ihr Lieben, das Gesetz und die Propheten beschreibt nicht, wie wir gerettet werden. Die hat gar nicht die Funktion irgendwie, dass wir gerettet werden, sondern die hat einfach die Funktion, zu beschreiben, wie wir miteinander umgehen. Das heißt, wenn du hundertprozentig nach der Tora lebst, wirst du sterben. weil du nicht vom Tod errettet wirst. Du wirst sowieso sterben. Hier geht es darum, wie wir miteinander umgehen auf dieser Erde, wie wir leben, und hat nichts mit Errettung zu tun. Jesus ist gekommen, um uns Errettung zu bringen. Der Glaube an ihn bringt uns Errettung. Die Tora zeigt uns lediglich, wie wir miteinander umgehen. Das müssen wir uns anschauen, morgen. Oder wie gesagt, ob Jesus einen anderen Anspruch hat, als was in der Tora steht, das ist ja die Frage. Und wenn wir die Tora gut verstehen, die bringt genau das auf den Punkt, was auch Jesus auf den Punkt bringt. Er hebt es hoch, er erklärt die Tora so, wie sie eigentlich gemeint ist. Das ist jetzt, wenn man weitergeht, wenn man jetzt die Bergpredigt weiterliest, will ich morgen drauf eingehen. Aber es ist eine Frage, muss man sich beschäftigen. Ja? Jesus macht es, also wenn, dann macht es Jesus auf einem höheren Level. Aber nicht weniger, als was in der Tora steht. Tora ist Fundament, ist ein Grundlagending. Wenn wir uns jetzt drei anschauen, das sind Dinge, die sind eigentlich einfach. Tora ist am besten übersetzt mit Unterweisung, die uns unterweist, in diesem irdischen Leben Gott wohlgefällig zu leben. Das ist Tora. Was ist so der Unterschied zwischen jetzt mal so Gesetz, gesetzlich und gesetzlich handeln und zwischen Unterweisung? Das ist so, die Tora ist eine Unterweisung. Ich will euch mal dazu ein Beispiel, eine Frage stellen. Also komplett andere, nicht zum Thema. Einfach eine Frage stellen, die eigentlich simpel ist, aber ihr könnt sie mir nicht beantworten. Ihr könnt sie mir nur beantworten, wenn ihr mir zuvor eine Gegenfrage stellt. Die Frage ist folgendes: Wie komme ich nach Hamburg? Ja, denkt ihr, easy, kann ich beantworten. Nein, kannst du nicht. Es sei denn, du stellst mir eine Gegenfrage, und die Gegenfrage ist, na, wo bist du? Wo kommst du her? Ja, wenn ich von Berlin komme, kannst du erstmal grob sagen, du musst auf jeden Fall Richtung Westen fahren. Wenn ich aus Holland komme, musst du mir sagen, ja, auf jeden Fall Richtung Osten. Das heißt, du gibst mir zwei entgegengesetzte Antworten auf meine Frage, je nachdem, wo ich herkomme. So, die Tora schaut an, wo stehst du? Wo bist du? Wie geht es dir? Wo lebst du? Wie ist deine Entwicklung? Und da gibt es dann verschiedene Antworten, je nachdem, wie dein Zustand ist, wie dein Hintergrund ist, wie deine Situation ist. Ein Gesetz sagt einfach, zack, so ist es. Die Tora sagt, ja, da kommt oft in der Tora vor, ja, aber was ist, wenn? Jetzt weiter, es reicht nicht, du musst mir eigentlich noch mehr Fragen stellen. Ja, wie kommst du von Berlin? Aber wie kommst denn du? Mit dem Auto oder mit dem Zug? Ja, mit dem Auto fährst du die Autobahn, mit dem Zug fährst du die Zug, holen wir dich vom Bahnhof ab. Zwei völlig verschiedene Antworten. Ja, wenn ich jetzt mit dem Auto komme, müsste noch eine Frage stellen. Ja, wann kommst du denn? Kommst du nachmittags um 4 in der Hauptverkehrszeit, dann fährst du lieber ein paar Seitenstraßen, bevor du im Stau stehst. Kommst du nachts um 2, einfach durchfahren. Also da gibt es so viele verschiedene Antworten. Du musst auch schauen, was und wie komme ich und wie ist die Situation. Und die Tora schaut an, wie ist das, was ist wenn, aber was ist denn wenn? Aber was ist denn, wenn wir im Jahre 2026 leben und nicht in Israel leben? Müssen wir mal Mose fragen. Wie gehen wir dann mit diesen Dingen um? So, das geht vielleicht jetzt, was wir verstehen, in Richtung lebendige Worte, weil es unser lebendiges Leben beschreibt und uns darauf Antworten gibt, für unser irdisches Leben. Bevor wir das erste Gebot anschauen, einfach mal noch was zum Aufbau der Tora. 1. Mose, die Geschichte der Väter. Abraham, Isaak, Jakob wird eine Geschichte erzählt, wie sie gelebt haben. 2. Mose, der Auszug aus Ägypten, Weisungen, dann kommt der Bund, wie ich gesagt habe, und dann der Tempelaufbau. Im 3. Mose geht es um den Dienst im Tempel, wieder um die Weisungen, weitere Weisungen, 4. Mose durch die Wüste und weitere Weisungen. Und ziemlich am Ende des 4. Moses ist ziemlich schnell ein Sprung auf 40 Jahre später, den wir sehen. Und 40 Jahre später haben wir eine neue Generation, die gewachsen ist, und die waren nicht am Berg Sinai oder vielmehr vielleicht als Kind, aber die kennen die Gebote jetzt nicht so. Und deswegen ist der 5. Mose, wo Mose eine Erklärung gibt, eine Auslegung zu den Weisungen. 5. Mose 1, im Vers 5 lesen wir, da am Berge, wo sie waren, Berg Moab in diesem Gebirge, begann Mose das Gesetz auszulegen, oder das Wort, hebräische Wort, kann man erklären mit zu erklären, zu verdeutlichen, es deutlich hervorzuheben. Also er hat nochmal das Gesetz reflektiert und dabei erklärt, Nuancen gebracht, wie man es auch anwenden kann, Ergänzungen gebracht. Dasselbe Wort lesen wir dann in Nehemia, als sie zurückkam aus Babylon. Da wurde das Gesetz deutlich und klar vorgelesen, sodass das Volk es verstanden hat mit Freude. Und das sehen wir hier. Das heißt, wir haben das Grundgesetz, wie ich gesagt habe, in 2. Mose. Und dann haben wir in 5. Mose eine Erklärung, eine Auslegung. Das heißt, ich muss beides. Ich muss mal dort schauen und dann schauen, wie reflektiert Mose das denn mit Nuancen, um es besser zu verstehen, um es deutlich zu verstehen. Ich kann aber nie einfach so 5. Mose glatt weg. Manche gehen im 5. Mose, aber manchmal muss ich wirklich sagen, ich guck erst mal, was im Grundgesetz steht, in den fundamentalen Dingen. Das Grundgesetz ist wie die Unabhängigkeitserklärung von Amerika. Das Grundgesetz für einen Staat, wie unsere Verfassung. Und das gibt Gott, er gibt dir eine Verfassung für ein Volk, das er gründet. Ihr seid mein Volk und ich gebe euch ein Grundgesetz, damit ihr wisst, wie es in dem Volk lang geht. Da geht es nicht um ewiges Leben. Da geht es einfach um Organisation auf dieser Erde, wie ein Volk organisiert ist, was der dann seine Gemeinde nennt, die Versammlung Israel nennt und denen gibt er diese Gebote. Das heißt, der Zweck zu verstehen, geht da gar nicht um ewiges Leben, sondern über diese Erde, wie wir miteinander umgehen. Gehen wir in die Details, was für uns wichtig ist. 2. Mose, Grundlage des Bundes, die 10 Gebote und die Rechtsbestimmungen, 4 Kapitel. Lieben, die Grundlagen in Deutschland, das BGB hat das Buch 1860 Gebote. Das ist so ein dickes Buch. Und dann gibt es die Erklärungen, da sind nochmal so viele Erklärungen und Ergänzungen dazu. So, haltet ihr die alle? Es hat sich noch niemand beschwert, ich lebe in Deutschland und dann so viele Gesetze, die ich halten muss. Aber 4 Kapitel in Mose, das ist viel zu schwer, geht gar nicht. Also irgendwie sind die Verhältnisse, sind wir so erzogen, dass wir, irgendwo ist das aus dem Gleichgewicht. Also Mose ist ganz wenig und ziemlich leicht zu halten, sagt jedenfalls Mose. Es ist euch nicht ferner, es ist euch leicht zu halten, so wir sind so erzogen, dass es schwer ist, vielleicht ist es unser Blick. Also hier ist die Grundlage, das sind 4 Kapitel und dann haben wir im 5. Mose die Erklärung, die geht los, 3 Kapitel Rückblick. Also diese Wanderung ist wichtig, warum? Weil auch die Geschichte der Väter wird später in den Geboten reflektiert. Bei Abraham, Isaak und Jakob, wenn ihr das lest, da sind so einige Dinge massiv schiefgelaufen, bis hin, dass sie da so einen Bruder als Sklave verkauft haben. Wie konnte sowas passieren? Das war eine Entwicklung über 2 Generationen, weil Dinge schiefgelaufen sind. Ja, der Jakob wurde betrogen, hat erst selber betrogen, dann wurde er betrogen, dann hat er 2 Frauen, 2 Schwestern, wurde ihm untergejubelt, okay. Und 2 Schwestern miteinander waren immer in Spannung. Und aus dieser Spannung heraus sind dann Kinder, die einen wurden bevorzugt, die anderen benachteiligt. Und da gab es diese Spannungen bis hin, dass es die Familie zerfetzt hat. Jetzt sagt Gott in Mose, pass auf, wenn 2 Frauen, ja, aber du sollst nicht die Schwester dazu heiraten, das ist nicht erlaubt. Weil es dort ein Konkurrenzdenken gibt. Gott reflektiert das und zeigt auf den Punkt, wie ist die Entwicklung gewesen. Und du hast so viele Gebote, die reflektieren das. Was dort schiefgegangen ist, Gott erklärt das in seinen Geboten. Ganz interessant. Deswegen wird auch hier erstmal im 5. Mose gibt es einen Rückblick, was ist denn schiefgelaufen in der Wüstenwanderung und warum und wieso und was war der Grund, warum kommt Mose nicht ins Land? Da gibt es 2 Gründe, wird reflektiert in der Geschichte. Dann, und das ist der interessante Punkt, kommen 8 Kapitel, 3 bis 11, Herangehensweise an die Tora. Habe ich mich immer gewundert, wann kommen denn die Gebote? Mach das so und so, halte meine Gebote, gehen die immer los, halte meine Gebote, tu es, tu nichts dazu, nimm nichts weg. Das ist hier Kapitel 4, dann das erste, nichts dazu, nichts weg, keine Götzen anbeten, haltet euch an meine Gebote und so weiter. Bis dann, wir dann zu Kapitel 11 kommen und dann kommen die einzelnen Gebote, ein ganzer Block. Nach Kapitel 11 kommt ein neuer Bund mit der neuen Generation. Hier macht Gott einen neuen Bund. Wir müssen nochmal über dieses Wort Bund, Berit, nachdenken, das ist immer dasselbe in der Bibel. Neues Testament, Altes, müssten wir auch gleich übersetzen. Also wir könnten ja sagen, Gott macht hier ein neues Testament, mit der neuen Generation ein neues Testament. Dann macht er wieder ein neues Testament. Am Berg Sinai wird ein Testament gemacht, das wird gebrochen mit dem goldenen Kalb, Mose zerbricht die Tafeln. 4 Wochen später geht Mose wieder auf den Berg, bittet um Vergebung und Gott macht ein neues Testament 4 Wochen später. Neuen Bund. Selbe Inhalt, neuer Bund, selber Inhalt. Dann 40 Jahre später macht Gott wieder ein neues Testament mit der neuen Generation und er sagt, ich packe es dazu, zu dem, was ich am Berg Sinai gesagt habe. Neue Generation, neuer Bund, selber Inhalt. Dann kommen wir zu Jeremia und sagt, ich mache jetzt einen neuen Bund, weil sie den gebrochen haben, mit einem neuen Bund mit meinem Volk und ich gebe mein Gesetz in ihr Herz. Neuer Bund, neue Rahmenbedingungen, selber Inhalt. Zieht sich durch und besser, wir würden immer vom Bund sprechen oder immer vom Testament, weil wir so gewöhnt sind, aber es ist immer dasselbe Wort. Nur gebraucht man einfach mal Testament, das macht mit uns was ganz anderes, als wenn da Bund steht. Und deswegen wird auch dasselbe Wort mal als Testament übersetzt und mal als Bund, damit wir da so schön auseinander trennen. Das ist so alt ist der Bund, aber wir haben jetzt das Neue Testament. Das alles hilft uns, unsere Theologie zu leben, dass in unserem Kopf das schön getrennt wird. Würden wir immer dasselbe Wort nehmen, würden wir viel nachdenklicher werden. Das mal nur nebenbei. Das gilt es also zu verstehen. Wenn ihr hier lest, Kapitel bis Kapitel 11, Vers 30. Ich habe jetzt hier geschrieben, 11, bis 11, 30 lest. Und dann würdet ihr das Blaue auslassen und Kapitel 27, 12 weiterlesen. Dann hättet ihr einen fortlaufenden Text. Weil es endet so, Gott sagt in 11, 30, also ich möchte, wenn ihr ins Land kommt, dann, dass ihr auf dem Berg Gerazim den Segen sprecht und Elabal den Fluch sprecht. Und dann liest du weiter, Kapitel 27, 12, und dann steht da, und diese sollen stehen auf dem Berg Gabal und diese auf dem Berg Ebal. Fortlaufender Text wird auseinandergezogen und da reingepackt sind Gottes Gebote. Das ist der Block. Das heißt, wenn du die Gebote direkt, hast du dort einen ganzen Block, der da drin ist. Und dann kannst du auch diese Gebote alle sehen, das sind alles Teile von den 10 Geboten. Sie lassen sich da einordnen, sie sind Teile davon. Das Ganze ist eine große Einheit. Das also mal kurz zum Aufbau der Tora, wie gut sie aufgebaut ist und wie gut durchdacht von Gott. Und jetzt möchte ich mit euch mal einzelne Sachen anschauen und wir gehen direkt zu diesen Rechtsbestimmungen und schauen uns dort einzelne Dinge an. Also haben wir hier in 2. Mose 21 beginnen wir. Mose 21, 35. Wenn eine Kuh die Kuh eines anderen zu Tode stößt, so sollen sie die lebendige Kuh verkaufen und das Geld teilen und die tote Kuh soll auch geteilt werden. Also hier Bauern zusammen haben Kuhherden. Und da gibt es so eine Kuh, die rastet aus und die tötet eine Kuh von dem anderen Bauern. Dinge, die passieren können, ja, das ist so Landwirtschaft, also vielleicht heute eingezäumt, aber damals dieses Beispiel, es kann so passieren. Und jetzt sagt Gott, okay, der andere war vielleicht zu nah, der hat eine Teilschuld. Der andere, dessen Kuh ausgerastet ist, der kann nichts dafür. Okay, Leute, fair, teilt also die tote Kuh, schlachtet die, teilt sie und die lebendige Kuh wird verkauft und das Geld wird geteilt und dann ist Gerechtigkeit. Das ist, was Gott sagt. Das heißt, das ist ein Urteil, beides wird geteilt, jeder die Hälfte. Urteil 1. Der Text geht weiter. Wenn aber der Besitzer, jetzt haben wir dieses Wenn aber, der Besitzer wusste, dass die Kuh andere Kuh stößt und hat sie doch nicht eingesperrt, soll er die Kuh ersetzen und die tote Kuh behalten. Zweites Urteil, der eine kriegt die tote, der andere die lebendige Kuh. Das heißt, dieselbe Sachverhalt, exakt dieselbe Geschichte, eine Kuh stößt die andere. Zwei verschiedene Urteile. Weil die Hintergrundgeschichte anders ist, weil das Herz des einen, da war etwas anderes drin, also hier wird das Herz beurteilt, der war einfach leger, der hat das gewusst in seinem Herzen, also einfach Wissen in sich, aber das gewusst und nichts gemacht. Deswegen bekommt er eine andere Strafe als im Falle 1. Das heißt, in beiden Fällen derselbe Sachverhalt, jedoch verschiedene Urteile aufgrund des Herzens des Verursachers und wir haben hier das Prinzip der Fahrlässigkeit, was hier beschrieben wird. Wir haben gelernt, es sind Weisungen und Weisungen kann ich auch als also übertragen, eine Weisung. So, nehmen wir das Beispiel in unserer Zeit. Wir haben alle ein Auto und da gibt es selbst in unserer Rechtsprechung Unterschiede, ob du einfach, du bist mit dem Auto gefahren, da ist ein Unfall passiert. Dann wird das geregelt. Bist du aber unter Alkohol gefahren, dann hast du gewusst, du bist benebelt, ja, und dann ist das Fahrlässigkeit. Dann gibt es ein ganz anderes Urteil. Dieselbe Sachverhalt, einem hinten drauf gefahren. Zwei verschiedene Urteile, weil A, ganz normal, und B, Alkohol im Spiel, ist ein anderes Urteil. Das heißt, dieses Prinzip der Fahrlässigkeit ist selbstverständlich verankert in unserer Rechtspolitik. Was wir hier einfach mal sehen, die Tora ist einfach erstmal wirklich Basic-Dinge von einem Rechtsstaat. Aber das Spannende und der Punkt ist, dass wir einen Rechtsstaat haben seit roundabout 100 Jahren. Also 150 Jahre, aber hier sprechen wir von 3.500 Jahre zurück, gab es schon von Gott Ordnungen, die einen Rechtsstaat beschreiben, der ist am Ende besser als unserer, wenn wir noch dazu kommen. Das ist Gottes Wort. Er beschreibt, wie wir auf dieser Erde leben können, in einem Rechtsstaat. Und einige Sachen aus der Tora sind in unserem Grundgesetz verankert. Ganz simpel. Ja, so hier leicht verständlich, er sagt, okay, selbstverständlich, ja. Die Tora ist selbstverständlich und viele Dinge tun wir selbstverständlich. Am Ende des Tages geht es so wirklich um 10%, die anders sind. Wieder dieses Pauschale erfüllt, nicht mehr gültig, passt einfach nicht. So hier Grundprinzip steht, Prinzip der Fahrlässigkeit. Jetzt können wir für uns lernen, darüber nachsinnen, okay, wo weiß ich etwas und denke, naja, wird schon gut gehen. Also das passiert uns oft. Und dann lehrt mich jetzt die Tora, okay, denk nochmal drüber nach, kannst du das jetzt vielleicht doch ändern in dieser Sache oder jener Sache? Also vielleicht, wenn ich irgendjemand was sage, bin lecher, mache einen Scherz, oh, das ist nicht angekommen, muss ich lassen, dass der andere mich nicht falsch versteht. Ja? Oder ich, beim Auto ist die Sache, oder ich, ja, ich muss nicht unbedingt die Tür reparieren oder nicht zuschließen, oder ich muss nicht, ja, ich lasse die Tiere, das wird schon, oder dieses, so dieses lechere Haltung, ist die Tora komplett dagegen. Wenn du es tun kannst, mach es und schaue, dass da nichts Negatives herauskommt. So, natürlich jetzt nicht unten.
Ja? Also es geht ja immer auch um das Wesen Gottes zu verstehen. Und jetzt da fällt mir auf. Der Verursacher. Silke, gibst du das Mikro in Mitte? Verursacher bekommt die tote Kuh. Also für die Leute.
Die, welche Leute? Also, gibt es auch. Okay, wusste ich nicht. Also das Wesen Gottes, ne? Hier, der Verursacher bekommt die tote Kuh. Also ich würde ja spontan sagen, der wollte, der wusste das, er war fahrlässig, der kriegt gar nichts. Da staune ich mal über Gottes Wesen wieder, wie großzügig er ist.
Also jetzt können wir auch lernen, das sagt Gott, so ist Gott. Manchmal ist der Maßstab Gottes etwas anders als unserer. Wo ich sage, jetzt ist es jetzt meine Sicht oder überlege ich, aber wenn Gott, er hat Himmel und Erde gemacht, er weiß, was er sagt, dann würde ich lieber nochmal drüber nachdenken und nochmal und verschauen, Gott, wie kann ich das verstehen? Du sagst das anders, als ich das eigentlich sehe, als ich das eigentlich machen würde, als wir das gewöhnt sind, würde ich drüber nachsinnen und sagen, okay, erstmal Respekt vor Gottes Wort, ich verstehe es anders, aber lass mal erstmal stehen und denken weiter drüber nach. Wenn ich einen Bibelvers nicht verstehe, weißt du, was ich mache als erstes? Auswendig lernen. Da habe ich erstmal im Herzen, sehe drüber nach, kenne den. Dann lese ich plötzlich eine andere Bibelstelle, den habe ich ja noch im Kopf, denke, okay, die Bibelstelle erklärt das ja. Oder beim Nachsinnen kommt plötzlich eine Antwort. Das ist ganz spannend. Okay, ich würde das bei dem belassen. Einfach Prinzip der Fahrlässigkeit ist erklärt, ist easy. Wir gehen zu einer anderen Geschichte. Wenn du die Kuh eines deines Feindes oder seines Esels antriffst, der sich verlaufen hat, so sollst du sie ihm wiederbringen. Siehst du den Esel deines Feindes unter seiner Last zusammenbrechen, so hilf ihm. Du sollst deinem Feind helfen, das Tier aufzurichten. Also wenn ich meinem Feind helfe, das Tier aufzurichten, das klingt ja dolle nach Feindesliebe. Bin ich eigentlich gar nicht gewöhnt von Mose. Ich dachte, das bringt erst Jesus, aber der spricht zwar das Wort Liebe nicht aus, aber die Tat hier ist doch Liebe. Ich soll dem Feind also helfen, das zu tun. Nun, jetzt kommt der Pharisäer, der sagt, ja, mache ich den Feind, den werde ich lieben. Aber ich sage euch mal ehrlich, mein Nachbar, ja, da kommt ja oft zur Synagoge und das ist jetzt mein Bruder, den kann ich überhaupt nicht leiden. Und bloß gut, dass ich den nicht lieben muss, weil steht ja nicht da. Ich halte mich natürlich dran, ne, aber den Bruder nicht. Da steht natürlich die Frage im Raum, gilt das auch für den Bruder? Oder gilt das auch für andere Tiere? Ja, ist der Hund vom Nachbarn abgehauen, und zum Glück muss ich den nicht zurückbringen. Steht da nichts im Text? Oder kann ich das übertragen auf den Hund? Und kann ich das übertragen auch auf den Bruder? Ja, Mose, was sagst denn du dazu? Müssen wir mal Mose fragen. Kann ich das jetzt so übertragen? Gilt das auch für den Bruder? Also du schreibst doch noch was vom Feind. Mose sagt, ach Mann, ich weiß, dass ihr so ein hartes Herz habt. Deswegen schau doch bitte mal nach im 5. Mose, die Erklärung, die ich gegeben habe, was da steht. Okay, guckt Mose, wir schauen mal, was du erklärt hast. 5. Mose 22. Wenn das Rind oder Schaf deines Bruders sich verirrt, sollst du sie seinem Bruder unbedingt wieder zurückbringen. Wenn aber dein Bruder nicht in der Nähe ist, bewahre es, bis er es sucht. Oh, okay. Also doch den Bruder auch lieben. Ihr Lieben, und versteht die Reihenfolge. Wenn es andersrum wäre, wäre es eine Erweiterung. Also wenn er sagt, im 2. Mose, im Grundgesetz, du wirst den Bruder lieben, jetzt im 5. Mose, auch den Feind, ist eine Erweiterung, aber umgedreht. Grundgesetz, den Feind, jetzt kommt die Erklärung, natürlich, der Bruder ist eingeschlossen. Eigentlich logisch, ja, wenn ich den Feind, der am weitesten weg ist, wenn ich dann Kreis ziehe, wenn ich den lieben soll, dann natürlich auch alles, was drinne ist, zwischendurch. Meine Familie, mein Bruder, mein entfernten Bruder, meinen entfernten Verwandten bis hin zum Feind. Ist eigentlich logisch, aber dieses harte Herz und dieses Pharisäertum, deswegen beschreibt Mose diese Dinge. Aber ich habe noch eine Frage an Mose. Mose, von meinem Nachbarn habe ich neulich das Portemonnaie gefunden, da war richtig Kohle drin und der Ausweis. Aber zum Glück, das muss ich aber jetzt nicht zurückgeben, das ist ja ein Segen Gottes, dadurch bin ich gesegnet und jetzt kann ich endlich, das sehe ich so als Segen Gottes, so interpretiere ich das. Ja, also ich bin ja wirklich, ja, ich weiß, dass ihr so denkt, so hartherzig. Bitte liest doch mal weiter, ich habe doch noch mehr geschrieben. Okay, wir lesen noch den nächsten Vers. Genauso sollst du es auch mit seinem Esel machen, mit seinem Gewand und sollst es mit allem machen, was dein Bruder verliert. Okay, muss ich da auch zurückgeben. Also was wir hier sehen, es ist übertragbar. Es kommt ja jetzt eine Erklärung in 5. Mose, dass es übertragbar ist. Es gilt auch für den Bruder, ja, es gilt auch für andere Tiere oder Dinge. Wir haben hier das Prinzip der Übertragbarkeit der Gebote. Ja, Paulus macht das auch ganz klar. Da stehen wir dann im 5. Mose 25, du sollst dem Ochsen, der da tricht, nicht das Maul verbinden. Ja, 1. Korinther 9,9 bezieht sich Paulus darauf, ja, Gott meint doch nicht nur den Ochsen, sondern der Arbeiter seines Lohnes wert, wo er es geistlich überträgt. Also diese Übertragbarkeit ist natürlich da, aber grundsätzlich ist doch der Buchstabe gültig. Wenn der Ochse, der das im Kreis läuft und das Mehl tricht, mal hier und da was frisst, sagt Gott, ey, lass ihn doch. Am Schabbat sagt auch, soll die Tiere ruhen. Gott ist für die Tiere. Das sind so einige Gebote, weil Gott auch das Wohl des Tieres beschreibt. Lass ihn doch den Ochsen. Aber eigentlich ist es übertragbar. Er hat das einen großen Sinn, das auch übertragbar anzuwenden. Wie wende ich das jetzt? Wir haben jetzt praktisch an, wenn man wirklich mal sagt, jetzt ist das Pferd, das Pferd abgehauen, galoppiert durch die Straße. Ich wohne auf dem Dorf, da gibt es viele Pferde. Ihr Lieben, ich würde nicht dahin gehen, um das Pferd zurückbringen. Warum nicht? Ich traue mich das nicht. Ich kann nicht mit dem Pferd umgehen. Ich würde jetzt nicht wieder, es sind Weisungen, und jetzt kann ich nicht, du musst aber jetzt dahin gehen und das Pferd, und wenn es ein Ochse ist auch, würde ich nicht machen. Aber was kann ich machen, mit dieser Weisung zu erfüllen? Sage ich, okay, ich kann A, den Nachbarn anrufen und fragen, ist das dein Pferd? Ich kann die Polizei anrufen, das Ordnungsamt, ich kann etwas tun, damit das zurückkommt. So, also ich tue gemäß dem, was ich tun kann. Das entspricht dem Prinzip wieder in der Schrift Neues Testament, wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet. Wem wenig gegeben ist, von dem wird wenig erwartet. So mein Nachbar, der mit Pferden umgeht, wenn der sieht, da ist ein fremdes Pferd, was da durchs Dorf geht, der geht hin und nimmt das Pferd am Zügel, der weiß, wie er damit umgeht. Von dem wird erwartet, dass er das mal festhalten kann, von mir nicht. Also wenn wir diese Tora lesen, die Weisung, müssen wir auch alles andere mit beachten, was da so dazugehört und nicht stur wie ein Pharisäer daran gehen. Das steht so da und der Buchstabe, und dann verstehen wir, der Buchstabe, der tötet. Ja, der soll ich das Pferd, ich bin völlig unter Druck, ich bin überfordert, kann ich nicht. Aber ich kann etwas tun, was in meiner Macht liegt, eben telefonieren, anrufen und mich darum kümmern, dass das wieder in Ordnung kommt. So, das ist ein weiterer wichtiger Punkt bei allen Geboten. Wo weit bin ich denn in der Lage, das zu tun? Und wie weit brauche ich andere Weisungen, die mir sagen, okay, tu das, was dir gegeben ist. Das ist ja auch ein Prinzip, was Jesus da sagt. Ja, von jemandem, der wenig hat, wird weniger erwartet. Brauchst du ein Mikrofon, wenn du was sagen willst.
Ja, ist es eigentlich, das ist dieser Gedanke, wo Jesus mit den Pharisäern spricht. Ne? Ihr legt dem Volk Lasten auf, die ihr selbst mit den Fingern nicht anfassen wollt. Ist das dieser Gedanke?
Das ist ein anderer Gedanke. Das steht in Matthäus 23, das ganze Kapitel. Und dort beginnt Jesus klar zu sagen, auf dem Stuhl des Moses sitzen die Pharisäer. Was bedeutet das, auf dem Stuhl des Moses sitzen? Wenn ich mich auf den Stuhl, diesen Lehrstuhl des Moses setze, darf ich nur etwas sagen, was Mose gesagt hat, also nur Mose vorlesen. Das bedeutet, auf diesem Lehrstuhl sitzen. Da sagt Jesus, nämlich den nächsten Satz, das, was sie euch sagen, tut. Also die sitzen auf dem Stuhl des Mose, was sie euch sagen, tut. Also wenn sie nur Mose vorlesen, das tut. Aber wie sie leben, was sie dann machen, das nicht. Denn sie legen durch ihre Lehren den Menschen schwere Bürden auf, die sie nicht tragen können. Und diese Bürden sind dieser Talmud, die Gebote der Juden, die niemand tragen kann, die dazugemacht wurden, ihre Traditionen, ihre Überlieferungen. Dagegen kämpft Jesus radikal an. Und dann sagt er, sie haben ihnen schwere Bürden aufgelegt. Was die aus dem Text machen, die Pharisäer, wo ich vorhin versucht habe, euch ein bisschen das vorzuspielen, dieses Pharisäertum, da ist Jesus komplett dagegen. Aber einfach Mose bestätigt er. Das ist ein wunderbarer Text, Matthäus 23, zu sehen, wie Jesus unterscheidet, dass Mose ja, aber nicht der Pharisäertum, Judentum, Traditionen, die ganzen Gebote, die dazu gemacht wurden. Dasselbe haben wir Markus 7, haben wir gestern gelesen. Achtung vor menschlichen Traditionen. Ihr haltet eure Überlieferungen, eure Traditionen und hebelt Gottes Gebote aus. Also das ist die Warnung und das ist die Geschichte mit den Pharisäern. Also hier zweites Prinzip, das ist das Prinzip der Übertragbarkeit der Gebote, der Anwendung und wo wir möglichst immer mehr Sachen dazu nehmen, um zu verstehen, wie ich es anwenden soll. So wie am Anfang ich sage, wie komme ich nach Hamburg? Da sind es nicht nur eine Frage, das wurden dann immer mehr Fragen, die man stellen muss, um detailliert und konkret die Situation zu beschreiben und einen klaren Weg zu geben, wie er am besten nach Hamburg kommt. Und hier in der Situation müssen dann auch Fragen gestellt werden. Wie kann ich mit dem Pferd umgehen? Geht das oder geht das nicht? Was kann ich tun? Wie viele Fähigkeiten habe ich? Was sagt die Bibel noch dazu? Was gibt es für Ergänzungsgebote, die meine Situation, wo ich mich befinde, konkret beschreiben? Ja, ist immer, was ist wenn, wenn aber, wo kommst du her, wie ist das Umfeld? Diese Fragen müssen gestellt werden. Wir haben also das Grundgebot in den Grund, im Fundament, im Grundgesetz, 2. Mose 21 bis 23, also 20 die 10 Gebote, 21 bis 23 die Rechtsbestimmungen und die Erklärungen, also ins grob die Einteilung, ja. Also ich komme daher, weil Vers 5 beginnt so, 5. Mose 1,5, da begann Mose das Gesetz zu erklären und zu verdeutlichen. Und bei dem sehen wir das wunderbar, es ist wunderbar erklärbar, dass dort eine Erklärung kommt und ich diese Sache gut verstehe. Gehen wir zu einem nächsten Punkt. Der erste Vers der Rechtsbestimmungen. Wenn du einen hebräischen Sklaven oder Knecht kaufst, soll er 6 Jahre lang dienen und im 7. Jahr soll er unentgeltlich freigelassen werden. Das Wort Eved, was dort steht, wird in manchen Bibeln mit Sklave übersetzt, bei manchen mit Knecht. Und es ist beides und es ist einfach einer, der für jemand anderes arbeitet. Und das ist bei Gott nicht so gedacht gewesen, sondern jeder soll sein eigenes Business haben, jeder hat seinen eigenen Weinberg, jeder hat seinen eigenen Garten, ja, seinen eigenen Weinberg, sein eigenes Vieh, seine Landwirtschaft, sein Business. So ist es bei Gott gedacht. Wenn aber jetzt jemand verarmt und er muss für jemand anderes arbeiten, dann muss er sich quasi seine Lebenszeit verkaufen. Im Prinzip sind das die meisten von uns. Ich bin auch ein Knecht. Meine beste Zeit meines Lebens gebe ich jemand anderem, der mir dafür Geld gibt. Das ist erstmal das Grundprinzip. Und dann ist es hier so, der Situation, Gott sagt, eigentlich soll es bei euch keine Armen geben. Aber dann gibt er doch, wenn es Arme gibt, gibt er Gesetze, wie man damit umgeht. Aber eigentlich ist es nicht so gedacht. Und unter Salomo lesen wir dann, das Reich blühte, sie lebten nach Gottes Geboten. Und jeder hatte seinen eigenen Weinberg und sein eigenes Haus. Da gab es diese Fremden, waren die Wasserträger und die Holzhacker. Das waren Fremde, aber in Israel blühte das Leben und denen ging es richtig gut. So, hier ist der Punkt, jetzt ist jemand, ein Hebräer, ein Israelit, ist jetzt irgendwie in Schulden gekommen und jetzt muss er sich verkaufen und dann sagt, okay, da geht er 6 Jahre arbeiten, dann 7 ist er frei. und er kriegt für die 6 Jahre das Geld auf die Hand und kann damit seine Schulden bezahlen, arbeitet jetzt aber 6 Jahre. Das ist ungefähr das Prinzip. Das deckt sich doch mit unserem deutschen Prinzip der Insolvenz. Ist jemand in Insolvenz? Bisher waren das so 7 Jahre, jetzt sind es noch 4 Jahre. So in diesen, sagen wir bisher 7 Jahren oder 6 Jahren, musste er alles, was er mehr verdiente, abgeben. Und danach war er wieder frei. Das ist das Prinzip. Hier ist es so, nach den 6 Jahren ist er frei. Ich meine, wie war das in dem Umfeld? Du bist verschuldet, wurde als Sklave verkauft, weg für dein Leben. Das ist eine Riesengerechtigkeit, dass jemand, wenn er in Schulden fällt, geht er wohin und arbeitet und ist dann frei. Wir müssen jetzt mal unsere Definition von dem Wort Eved, Knecht oder Sklave, auch ein bisschen mal überprüfen oder diese Definition definieren von der Bibel her. Ich hatte ja gestern gesagt, die Worte darf nur der Schreiber definieren. Also nur die Bibel darf uns dieses Wort definieren und erklären. So, wir haben im Kopf Sklave, irgendeinen Film, die werden geschlagen und geprügelt, die Sklaven. Und das ist katastrophal und niemals kann Gott das zulassen. Lass uns mal definieren dieses Wort, wie geht man damit um? Hier sehen wir erstmal, es ist jemand, der für jemand anders arbeitet und auch frei ist nach 7 Jahren. Das entspricht unserem Insolvenzverfahren, aber wir lesen jetzt mal weiter. Da lesen wir, wenn aber der Sklave erklärt, nach den 7 Jahren, ich liebe meinen Herrn, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen, er soll ihm sein Ohr mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Wir haben also die Situation, der wird also jetzt, dieser Sklave oder Knecht wird jetzt so gut behandelt, dass der sagt, ich will gar nicht frei werden. Also hier geht was wirklich gut, ich will hier bleiben. Ihr Lieben, das passt nicht in unsere Filme von Sklavenhalterei. Das ist was ganz anderes, weil es gibt eine ganze Menge Gesetze, wie man mit einem Knecht, einem Arbeiter umgeht, nämlich fair. Ihr Lieben, der hat nämlich einmal in der Woche einen Tag frei, am Schabbat. Ja, wie war das denn im Umfeld? Außerhalb Israels. Ich habe gehört, also kann ich jetzt nicht, aber so, da gab es einen König, 100 Jahre vor Christus, der war total großzügig mit seinen Untertanen. Und der hat den Untertanen einen Tag pro Jahr freigegeben. Und in Israel, die haben jeden Tag eine Woche frei. Dann haben sie Passach paar Tage frei. Jede Woche einen Tag. Habe ich was anderes gesagt? Entschuldigung. Okay, jede Woche einen Tag frei. Dann gibt es Passah, dann gibt es Shavuot, dann gibt es Laubhüttenfest, dann gibt es Yom Kippur, dann gibt es also zwischendurch noch die Feiertage, wo die frei haben. Wow. Und das auch für die Sklaven. Also das ist etwas total Fortschrittliches in der damaligen Zeit. Und wenn man versteht, es sind also Arbeiter. Und der Arbeiter überlegt sich nach 6 Jahren, will ich wirklich weggehen oder bleibe ich hier? Ich meine, wie viele von euch haben einen Job, wo sie arbeiten gehen und sagen, warum soll ich kündigen und mich selbstständig machen? Also ich habe meinen Job, ich habe das auch nie vor. Ich habe das nicht so, dass ich sage, ich bin da schlecht dran. Und das ist die Situation hier. Ich bleibe doch hier, ich arbeite weiter für ihn und ich habe mein Auskommen, geht mir gut, ich habe einen Tag frei, alles schick. Ja, das ist das Bild, was die Bibel hier beschreibt. Wenn wir weiterlesen, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Wenn aber jemand seine Tochter als Sklavinmarkt verkauft, so soll sie nicht wie die Sklavenknechte freigelassen werden. Also jetzt hier wird dieser Vers oft aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, Gott ist ja auch, wenn du nach Tora lebst, dann musst du deine Tochter als Sklavin verkaufen. Oder wie? Völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Um was geht's denn hier? Erstmal, sie soll nicht freigelassen werden wie die Knechte. Wie werden die Knechte freigelassen? Das heißt, nach 6 Jahren ist er frei und kann frei gehen. Ist ein freier Mann und kann wieder anfangen, sein Business aufzubauen, seine Landwirtschaft. Du wolltest eine Frage stellen? Das ist eine Kennzeichnung, das ist keine Strafe. Ein Brandmal. So, das ist ja, wenn wir jetzt zurückgucken mal in die Amerika, die Sklavenhalterei, war das so, wenn dort ein Schwarzer alleine durch Amerika gezogen ist, der wurde weggefangen. Der brauchte Papiere, der musste beweisen, dass er frei ist. Und das war ganz schwierig, das zu zeigen. Und wenn jetzt so ein Sklave abhaut, wurde er zurückgebracht. Aber wenn ein Sklave markiert ist, wusste jeder, den darf ich nicht anfassen, weil der gehört ja zu dem. Ich kriege jetzt Riesenärger mit dem Herrn, wenn ich dem irgendwas antue. So rum ist das gedacht. Das ist ein Siegel, der gehört dahin, unter seinem Schutz, von ihm wird er verwaltet. Ich meine, ihr Lieben, das ist ähnlich wie wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. das sieht die unsichtbare Welt. Wir gehören zu Gott. Wir sind versiegelt. Damit würde ich das vergleichen. Nicht mit irgendeiner Strafe, sondern das ist ja freiwillig. Er wird jetzt markiert und jetzt ist er safe. Es gehört in diesen Haushalt, wo es ihm gefällt. So, jetzt hier dasselbe. Sklavin oder Magd steht da. Das ist dasselbe. Das ist ein junges Mädchen. Das geht in eine andere Familie, um dort zu arbeiten. Es entspricht einfach einer Haushaltshilfe, was einfach gang und gäbe ist. Die geht dort, um zu arbeiten. Okay, eine arme Familie, Vater, die kann jetzt nicht, Ausbildung und so weiter. Ich gehe einfach dahin und arbeite dort in der Familie und dann ist erstmal Geld da. Da gibt es einfach nichts einzuwenden und das ist auch bei uns üblich. Aber was ist hier? Die wird nicht freigelassen wie der Knecht. Also jetzt ist da was anders. Der Knecht wird nach 6 Jahren freigelassen, oder er entscheidet, er will nicht, ja, aber nach 6 Jahren ist das rum. Also hier ist was anderes. Was ist hier anders? Wenn wir den Text weiterlesen, wenn sie ihrem Herrn, der sich für sie bestimmt hat, missfällt, so soll er sie loskaufen lassen, aber er hat keine Macht, sie unter ein fremdes Volk zu verkaufen, weil er treulos an ihr gehandelt hat. Also hier, wenn sie ihrem Herrn, der sie für sie bestimmt hat, also hier geht es um was ganz anderes, hier geht es um Heirat. Der ganze Text geht jetzt weiter, geht es um eine Eheschließung mit dem Herrn oder mit dem Sohn. Da geht es also um Ehe. Das heißt, der Punkt ist, dieses Mädchen geht in die Familie, arbeitet dort, aber mit dem Hintergedanken und dem Ziel, dass die Familie dort, der Mann oder der Sohn, sie kennenlernt und gegebenenfalls sie heiratet. Der Punkt ist der, sie arbeitet dort, jetzt kann der junge Mann oder der Vater oder je nachdem wie alt, ja, kann also das Mädchen beobachten, wie verhält sie sich im Haushalt, wie ist sie, kann sie mal kennenlernen in aller Abstand und dann kann er sagen, okay, ich heirate sie. Das ist also dieses Ziel und jetzt wird beschrieben, was ist wenn und wie und wenn der Herr es nicht will, er kann sie nicht unter fremdes Volk verkaufen, geht gar nicht, ja, sondern er soll sie loskaufen lassen. Nehmen wir einfach Beispiel, 6 Jahre, nehmen wir einfach um rund 10.000 Euro pro Jahr. Der Vater gibt das Mädchen dahin, kriegt 60.000 Euro. Nach 2 Jahren sagt der Vater, ich will das Mädchen nicht mehr, das funktioniert nicht. Und dann kann der Vater kommen und sagen, okay, ich nehme sie zurück und ich gebe dir den Rest pro Jahr, sind also noch 40.000 Euro übrig, die gebe ich dir zurück, für 20 hat sie gearbeitet und ich kaufe sie zurück für die 40.000. Und das ist das erste Recht, was der Vater hat. Damit ist das Mädchen erstmal in der Weise geschützt, dass sie nicht einfach verkauft werden kann und so weiter. Verheiratet er sie aber mit seinem Sohn, so soll er nach dem Recht der Töchter mit ihr handeln. So. Wenn der Sohn sie heiratet, dann wird sie plötzlich in diesen Stand dieser Familie, die reichere Familie, aufgenommen. Und jetzt gilt, das ist nicht als Magd, sondern die ist jetzt Tochter. Also hier ist der Gedanke, wie kann ein armes Mädchen, normalerweise kann sie jetzt nicht einen reichen Mann kennenlernen, aber wenn sie dort arbeitet, hat sie die Chance, die kennenzulernen. Es kann die Chance sein, dass sie zu einer Ehe kommt und dann wird sie Tochter. Es wird also das Gegenteil, was heute passiert, die Armen sind unter sich und heiraten unter sich, die Reichen bleiben nur unter sich und heiraten und die Spanne wird immer größer. Gott sagt, nein, ich möchte, dass das Volk vermischt wird. Arme und Reiche begegnen einander, sie sollen fair miteinander umgehen. Der Reiche soll nicht stolz sein und herabschauen auf den Armen. Der Arme soll sich nicht minderwertig fühlen, sondern wissen, dass er auch einen Gott hat. Und miteinander geht ihr fair miteinander um und dann kann so eine Ehe wunderbar funktionieren. Wer sagt denn, dass ein Mädchen, nur weil sie aus armen Verhältnissen kommt, nicht einen guten Charakter hat? Die kann genauso nett, liebevoll sein, guten Charakter, nur nicht die Chance. Aber hier wird ihr die Chance gegeben und jetzt kann sie ihn heiraten und ist Tochter. Wenn er sich aber eine andere nimmt, so soll er jener nichts schmälern an Nahrung, Kleidung oder ehelicher Beiwohnung. Jetzt könnte man ja sagen, okay, der junge Mann sagt, das Mädchen ist fleißig, die heirate ich, weil die ist eine fleißige Hausfrau. Und dann sagt er, ich heirate aber noch eine Frau, und zwar eine schicke Püppi, richtig hübsche. So, und das ist meine Vorzeigefrau, mit der gehe ich und das andere ist mein Aschenputtel. Und dann sagt die Tora, nee, das geht auf gar keinen Fall. Du musst sie fair behandeln. Und das sind diese 3 Dinge, ja? Nahrung, Essen, Trinken, Kleidung, schick und Ehe. Dieses Beiwohnen, also diese ganze Intimität, die kannst du nicht vernachlässigen. Das musst du machen, das musst du gleich behandeln. Denkt man mal wieder an Jakob. Wie hat die Lea gekämpft, dass sie mit ihm mal schlafen kann und ein Kind bekommt? Und wie waren diese ganzen Kämpfe? Und die sagt, du hast mir den Mann weggenommen. Und diese ganze Fight, der sich in den Namen der Kinder ausdrückt und die ganze Entwicklung, Gott sagt, geht nicht. Muss ich fair behandeln. Wenn er das nicht macht, wenn er diese drei Dinge nicht tut, dann soll er sich umsonst freigeben, ohne Lösegeld. Ja, gibt dir noch viel dazu zu sagen. Ich will es mal einfach, dass wir ein bisschen einen groben Blick haben, wie es hier gemeint ist. Das Mädchen bekommt die Möglichkeit, in einer wohlhabenden Familie zu arbeiten als Haushaltshilfe. Der Mann oder der Sohn kann sie auf diese Weise kennenlernen, mit dem Ziel, sie zu heiraten. Und auf diese Weise wird im Volk der Kontrast zwischen Arm und Reich gemindert. Das ist Gottes Idee, wie er sein Volk führen will. Und hier haben wir nichts mit unserem Bild von Sklaverei und Tochter als Sklave verkaufen und was wir alles im Kopf haben, sondern es ist hier alles geregelt mit Fairness. Und wir können also diese Dinge auch weiter anwenden auf Ehe, auf verschiedene Bereiche. Auch in der Ehe soll das sein. Die Dinge sind von Gott angeordnet. Du kannst nicht heiraten und dann, nee, das mit will ich nicht und jenes nicht und vernachlässige diese Sachen. Da kannst du viel lernen, wenn du drüber nachsinnst, und weitere Verse, wie Gott sich diese Sachen gedacht hat. Also ich habe ein paar Verse jetzt hier ausgelassen, um es zu vereinfachen und nicht zu vertiefen, aber du kannst die Verse bringen. Ja, genau. Und es gibt noch genau einiges.
Das war der Vers 4, wo steht, falls sein Herr ihm seine Frau gegeben hat, bleibt die Frau und ihre Kinder Eigentum ihres Herrn. Nur er selbst ist frei. Also wenn er sich nicht entscheidet, beim Herrn zu bleiben, sondern zu gehen.
Okay, du hast davor nicht vorgelesen, wenn also so ein Knecht, das ist jetzt noch das Erste, das Vorgehende bei dem Knecht, wenn er dort von seinem Herrn eine Frau kriegt, eine Frau, die dort wohnt, ja, genau, die dort arbeitet, die zu ihm gehört. Und jetzt kommt, verliebt er sich in sie und der Herr gibt ihm die Frau und der bekommt Kinder. So, und jetzt nach 6 Jahren ist er frei. Dann geht er ohne die Frau weg. Das ist eine schwierige Stelle zu verstehen. Versuchen wir das. Es geht um Schutz und um Verantwortung, dass er jetzt diese Frau, die zu ihm gehört, unter seinem Schutz steht, nicht einfach jetzt jemanden mitgibt, der nichts hat, der jetzt einfach losgeht, sondern sie bleibt unter diesem Schutz. Wenn er diese Frau heiratet, muss er sich bewusst sein, wenn ich weggehe in 6 Jahren, alleine gehe ich alleine weg. Wenn ich die jetzt heirate, bleibe ich hier und wohne hier unter diesem Schutz, unter Verantwortung von diesem Mann, von diesem Herr, von diesem Großgrundbesitzer und Patriarch, und bleibe hier und arbeite hier. Das ist die Sache, die er vorneweg weiß. So würde ich da versuchen, sachte ranzugehen.
Ja, okay, da kann man dann wahrscheinlich noch mehr, ne? Weil wenn er seine Frau mitgebracht hat, soll er sie auch wieder mitnehmen. Ja, dann ist sie ja im Prinzip genauso Schutz. Aber okay, wo...
Warte, wenn er sie mitbringt, dann war sie vorneweg schon sein, genau, unter seiner Schuld. Dann nimmt er sie natürlich wieder mit.
Ja.
Wenn sie aber dort von ihm gegeben wurde, dann ist das anders.
Ja, wie viel Verantwortung hat der Herr für...
Genau. Also hier ist jetzt, da können wir jetzt in die Tiefe gehen, lasst einfach mal, dass ihr versteht, okay, hier geht es nicht um Sklavenhalterei, hier geht es um viel mehr, sondern diese Sachen zu regeln, was ist wenn und wie gehen wir damit um. Ich möchte euch ja heute Vormittag mal einen kurzen Abriss geben, dass ihr versteht, ja, hier ist schon, das will ich unbedingt noch schaffen, dass wir diese Dinge verstehen, dass es gut ist. Wenn jemand ein Mädchen vergewaltigt hat, das nicht verlobt ist, dann muss er ihrem Vater 50 Silberstücke zahlen und sie heiraten. Er darf sich sein Leben lang nicht von ihr trennen, weil er sie gezwungen hat, mit ihm zu schlafen. Das Opfer soll den Vergewaltiger heiraten. Das ist so eine Stelle, bomm, kann ja unmöglich sein. So, was ist jetzt als Erstes? Was sagen wir als Allererstes? Erstmal stopp, wo bin ich hier gelandet? In 5. Mose, in der Erklärung? Also erstmal müssen wir im Grundgesetz nachschauen. Da müssen wir später nochmal zurückkommen. Wir müssen erstmal zurück. Ich kann ja nicht so ein Vers rausreißen aus den Erklärungen und hinknallen. Lieben, das geht nicht. Lass uns, ja, aber es wird so gemacht. Da ist so, bumm. Lass uns zurückgehen. 2. Mose 22, jetzt sind wir in den Rechtsbestimmungen. Wenn ein Mädchen, das nicht verlobt ist, verführt und mit ihr schläft, muss er den Brautpreis für sie zahlen und sie heiraten. Ist doch dasselbe. Stopp. Die Verszählung kam später. Wir müssen den ganzen Abschnitt lesen, der von dem Thema spricht, und da muss man den nächsten Vers unbedingt dazu nehmen. Wenn aber, Wenn aber ihr Vater sich weigert, sie ihm zur Frau zu geben, muss der Mann ihm dennoch den Brautpreis zahlen, der Jungfrau angemessen ist. Also hier sehen wir, okay, der Vater, der natürlich laut Tora für seine Tochter ist, das Beste für sie, wenn die Tochter sagt, das geht unmöglich, natürlich nein. Also schon ist das Ding völlig entschärft und es muss entschieden werden, ja oder nein. Und wir müssten also laut Tora die Verantwortung des Vaters für die Tochter verstehen. Eigentlich, ja, heute die Tochter sagt nein, dann ist das gegessen. Also easy, Mose sagt beides. Aber lass uns das verstehen. Erstens sehen wir hier das Wenn-Aber wieder. Ja? Die Grundsache ist, er muss es heiraten. Warum? Warum ist das so? Wir gehen erstmal weiter. Jetzt nehmen wir den aus 5. Mose 22 dazu. Wenn jemand ein Mädchen vergewaltigt hat, das ist jetzt ein Detail. Man könnte ja jetzt fragen, in 2. Mose, was ist denn dann Brautpreis angemessen? Und jetzt kommt im 5. Mose eine Erklärung, das sind 50 Silberstücke. Das wäre angemessen. Jetzt können wir das vergleichen, was sind damals 50 Silberstücke, heute vielleicht 75.000 Euro. Und dann haben wir eine klare Vorstellung. Die Sache ist die, dass es für uns undenkbar ist, dass nach einer Vergewaltigung das Mädchen sagt, ich will ihn heiraten. Ist nicht denkbar für uns, ja. Aber die Tora ist ja gegeben, haben wir gesagt, Jesus sagt, bis Himmel und Erde vergeht. Also für querweg durch alle Kulturen und durch alle Generationen. Und da schauen wir mal, gibt es denn eine Generation oder eine Kultur, wo die sagen würden, ja, das ist wichtig für uns. Nehmen wir das Beispiel David, ja, 2. Samuel 13. Der David hat da viele Kinder und viele Frauen und viele Kinder und der Abner, der ist da verliebt in so eine Halbschwester, die Tamar. Und dann stellt er sich krank und bittet den König, dass er sie, die Halbschwester, hinschickt, damit sie ihn bedient und ihm Essen bringt, und dann vergewaltigt er sie. Und als er sie, und dieses Mädchen sagt, ich tu das nicht an, du brauchst aber den König fragen, der wird mich dir nicht verwehren, wir können heiraten. Nee, er vergewaltigt sie. Und nachdem er sie vergewaltigt hat, steht in der Bibel, ist er ihrer überdrüssig, und der Hass ist größer als die Liebe vorher, und er sagt, jetzt hau ab und treibt sie raus. Und dann sagt sie zu ihm den Satz, was du jetzt getan hast, ist schlimmer als das, was du zuerst getan hast. Weil jetzt hast du mich rausgerissen. Und ein Mädchen, das vor der Ehe Sex hat, gab es gar nicht damals. Das war eine Schande. Und alle diese Töchter des Königs, die Jungfrauen waren, die hatten alle bunte Gewänder an. Und das Erste, was sie macht, sie zerreißt das Gewand, zeigt das Asche auf ihr Haupt und schreit raus. Und sie hätte sich gewünscht, dass der David jetzt nach dem Gesetz handelt und sagt, du Abner, du musst dieses Mädchen jetzt heiraten, weil du hast sie vergewaltigt, das hast du ihr angetan. Aber als David das hörte, wurde er sehr zornig und das war's. Er hat also nicht nach Tora gehandelt, aber das Mädchen hätte sich danach gesehnt. Ich meine, die kannte ihn, netter Mann, Königssohn, lieber ihn heiraten, als ein Leben lang ohne zu bleiben. Absalom, der Bruder, der war stinksauer. Der sagt zu Tamar, komm zu mir, lass das mal, wohne bei mir, alles gut, sagt so, beruhigt sie. Aber dann, 2 Jahre später, da gibt es ein Essen und dann lässt er diesen Abner hinterrücks umbringen. Gibt es also einen Todesfall. Hätte David nach Tora gehandelt, was das Mädchen unbedingt wollte, dann wäre der Todesfall nicht passiert. Und die Bibel spricht eigentlich hier von 2 Todesfällen, weil sie sagt, jemand, der vergewaltigt wurde, ist wie, wenn jemand jemand umbringt. Also 2 Leute wurden zerstört, hätte verhindert werden können, wenn dieses Gesetz angewendet werden würde. Nur, dass wir mal verstehen, es gibt also Situationen in der Geschichte, die hätten gerne, dass es so passiert. Wenn wir jetzt nochmal den Vers oben lesen, 22, etwas genauer, wenn ein Mann ein Mädchen, das nicht verlobt ist, verführt. Also hier ist so eine kleine Verführung dabei. Was ist denn jetzt, wenn da so ein Mädchen und kennt einen jungen Mann und ja, nett. Aber natürlich, Israel gibt es nichts vor der Ehe, ne? Ist ja völlig klar. Aber jetzt überredet er sie und wendet ein bisschen Druck an und Mensch, das Mädchen weiß nicht und eigentlich nicht, nein, aber und es passiert. Dann ist doch ganz logisch, dass das Mädchen ihn heiraten will. Versteht ihr? Das ist ja der Punkt. Jetzt kann der junge Mann nicht wie bei David, ja, jetzt sind die Gefühle raus und jetzt, ach, jetzt habe ich keine Lust mehr. Er muss sie heiraten. Und das Mädchen, was ihn eigentlich will, sagt, jetzt heirate mich aber auch wirklich. Plötzlich macht das Gebot total Sinn. Wenn wir das jetzt in unsere Zeit nehmen, was passiert bei uns? Vergewaltigung, auch nicht so schlimm, ein bisschen was Du-Du und dann wird er gehen lassen. Welches Mädchen wäre heute nicht froh, wenn wir im Staat das anwenden würden, nämlich dann, wenigstens muss der Vergewaltiger den Brautpreis zahlen. Würde jetzt das Mädchen 75.000 Euro kriegen, wäre das nicht weg, aber immerhin wenigstens ein Jahr hätte sie Zeit, sich mal zurückzuziehen, Hilfe zu holen und wieder darüber hinwegzukommen. Das Geld würde ihr schon helfen. Also es wäre wesentlich besser als unser heutiges, ist nicht so schlimm, Vergewaltigung, aber das ist unsere Gesellschaft, wo wir leben, da hat das alles keinen Wert mehr. Der Tora schon. Was ist aber wenn? Gehen wir weiter. Was ist aber wenn? Jetzt ist die Situation, das Mädchen kennt diesen Text und sagt, okay, wenn ich vergewaltigt werde, kriege ich 75.000 Euro. Ich mache doch mal jetzt nette Augen zu dem jungen Mann, so ein bisschen. Und dann wird er schon irgendwann, wird er das machen und dann sage ich zwar nein, 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 aber nutze das völlig aus. Was ist denn, wenn jemand das ausnutzt? Ja, und wenn wir dann weiterlesen, wenn aber jemand das Gebot ausnutzt, dann lesen wir weiter, wenn eine Jungfrau verlobt ist und ein Mann schläft bei ihr innerhalb der Stadt, so sollen beide sterben. Die Jungfrau, weil sie nicht geschrien hat, obwohl sie doch in der Stadt war, der Mann, weil er sein nächstes Braut geschändet hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun. Jetzt muss also geguckt werden, laut Mose genau, war es wirklich eine Vergewaltigung oder hat das Mädchen da mitgemacht? Hier ist der Punkt, damals Städte, keine Fenster, wenn ihr Mädchen geschrien hat, das hat man gehört in der Stadt. Also wird geguckt, also mal, der hat sie hier vergewaltigt nebenan und man hat nichts gehört. Wie soll das gehen? Ist das wirklich echt? Und dann werden andere Gebote angewandt bei Mose. Du sollst forschen und prüfen und genau und fragen und du musst das rauskriegen. Und dann ist ja Weisheit Gottes, die sind mit Gott in Verbindung, die kriegen die Wahrheit raus. War es jetzt eine Vergewaltigung oder nicht? Wenn nicht, dann war es absoluter Missbrauch. Beide. Ja. Wenn aber jemand ein verlobtes Mädchen auf freiem Feld trifft, ergreift sie und schläft bei ihr, soll der Mann allein sterben, da er bei ihr geschlafen hat. Jetzt ist ja die Situation, das war jetzt irgendwo, wo niemand Zeuge war. Und dann gilt einfach mal die Unschuldsvermutung für das Mädchen. Jetzt kann ich das nicht mehr nachweisen. Dann gehe ich davon aus, das Mädchen sagt von der Vergewaltigung, dann war es eine. Lieben, die jungen Männer sollten aufpassen. Wenn sie das machen, die wissen das. Und wenn das irgendwo passiert und das Mädchen sagt von der Vergewaltigung, dann sind sie dran. Also hier wird all das geregelt und geguckt, was ist wenn. Was ist, wenn es eine Vergewaltigung war, was nicht. Was ist, wenn es nicht überprüft werden kann. In unserem Staatsgesetz gilt auch die Unschuldsvermutung. So, hier sehen wir das Prinzip der Unschuldsvermutung. Wird erstmal gesagt, er ist unschuldig. Jetzt muss die Schuld nachgewiesen werden. Wenn das nicht geht, gibt es keine Verurteilung. Das Prinzip sehen wir hier auch. Was ich euch hiermit zeigen wollte, wir sehen so viele Details. Was ist wenn? Was ist wenn dies? Was ist wenn das? Und jetzt braucht es Zeit, um da in die Tiefe zu gehen, um all diese Dinge zu verstehen, wie sie gottgemäß sind. Du musst Mikrofon nehmen, wenn du eine Frage hast.
Jetzt kommt mir die Frage, ob es die Todesstrafe jetzt noch geben soll.
Jetzt. Das kommt jetzt als nächstes, beantworte okay. Ich die Frage.
Sorry. Genau.
Und also ich gehe jetzt nicht auf dieses in die Tiefe ein. Wir könnten über diesen Text den ganzen Vormittag von allen Nuancen betrachten. Ich möchte euch heute einen kurzen Abriss geben. Wenn wir in die Tora reingehen, wird sie plötzlich lebendig und macht Sinn und würde unser Rechtssystem verbessern. Also wenn wir das anwenden, so wie es Gott gedacht hat. Lass uns zur Todesstrafe gehen. Und die anschauen, und die möchte ich am Beispiel des Schabbates anschauen. Ja, so, Gottes Gebot ist, jeder, der am Tag des Schabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. Das ist sein klares Gebot. Und jetzt schauen wir uns das an, wie das innerhalb bei Mose, wie das umgesetzt wird und versuchen, diese Sache zu verstehen. Wir schauen uns die Übertretung dieses Gebotes an zwei Beispielen. Beispiel 1, 2. Mose 16. 6 Tage sollt ihr Manna sammeln, aber am 7. Tag nicht, denn da ist Schabbat. Am 7. Tag ging etliche Verfolge los, um Manna zu sammeln, aber sie fanden nichts. Hier haben wir die Situation, dass Gott klar sagt, am Schabbat nicht arbeiten jetzt. Das Manna ist jetzt, dass ihr was zu essen habt, macht er nicht. Am 6. Tag gebe ich euch doppelt so viel, am 7. Tag geht er nicht raus. Was macht das Volk? Einige vom Volk gehen raus. Was sie machen, ist nichts weiter als rausgehen, bücken, wollen sie Manna aufheben und wieder reingehen. Ganz simpel, Gott sagt, das ist Brechen des Schabbats, weil ihr habt genau eure Arbeit gemacht, das ist die Werksarbeit, was ich euch gesagt habe, was ihr nicht machen sollt. Was ist die Konsequenz davon? Die Strafe, der Herr sprach zu Mose, Wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Also Gott ist sauer und drückt das aus und sagt dem das. Wie lange wollt ihr euch gegen meine Gebote stellen? Das ist es. Mehr nicht. Nicht mehr Konsequenzen. Nur das. Das war's. Schauen wir uns die Geschichte 2 an. 4. Mose 15. Als Israel in der Wüste war, fanden sie einen Mann, der am Schabbat Holz sammelte. Da brachten sie ihn zu Mose. Was hat er gemacht? Am Schabbat rausgegangen, sich gebückt und was aufgehoben. Komplett dasselbe. Selbe Handlung, selbe Sache. Der Herr sprach zu Mose, der Mann muss unbedingt getötet werden. Die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Wir haben jetzt zwei verschiedene Sachen. Also dieselbe Geschichte, zwei verschiedene Urteile. Hier müssen wir fragen, warum oder was ist wenn? Also was ist die Hintergrundgeschichte? Was ist der Unterschied? In der ersten Geschichte ist das Volk gerade raus aus Ägypten und Gott beginnt ihnen den Schabbat zu lehren. Das heißt, es ist der Start der Lehre. Das Volk weiß noch nicht viel. Gott beginnt den Schabbat zu lehren. Wir haben also ein völlig ungelehrtes Volk. Was beginnt? Erste Klasse, Tora, erste Klasse. Sie beginnen gerade zu verstehen und zu lernen. Vielleicht ähnlich wie ihr, so neu für euch, für manche vielleicht so. Man beginnt gerade zu ahnen, okay, so ist die Situation. Sie haben nicht Gott erlebt am Berg Sinai. Sie haben nicht den Tempel, die Stiftshütte gesehen mit der Wolke drüber und der Feuersäule. Nicht Gottes Gegenwart erlebt, ganz am Anfang. Geschichte 2, wenn wir in 4. Mose 15 die Verse davor lesen. Also erstmal wissen wir, die haben Gott erlebt am Berg Sinai, die haben die Posaune gehört, die haben Gottes Gegenwart gesehen, die haben den Tempel erlebt, die haben die Feuersäule, die Wolkensäule, sind mit Gott durch die Wüste gezogen, haben mehrmals Essen bekommen, haben Wasser aus dem Felsen bekommen, haben Gott erlebt. Und unmittelbar vor dieser Geschichte kommt eine klare Lehre. Wenn jemand sündigt aus Versehen, dann gibt es dann Opferprozedur, Vergebung. Wenn die ganze Gemeinde sündigt, dann das und das, Vergebung. Wenn ein Fremder dann nach Israel kommt und da wohnt und sündigt, Vergebung. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Wenn aber, dann ab Vers 30, wenn aber jemand mutwillig sündigt, Gottes Gebote mit Füßen tritt, sie wegwirft, sie verachtet, der soll aus dem Volk entfernt werden. Das ist also ein klarer Unterschied, ob A, gesündigt, ich habe das nicht geschafft und ich wusste nicht wie und es ist mir passiert und aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll oder ist mir doch scheißegal, also ich lebe mein Leben, also das interessiert mich nicht, was steht da mit Tora? Null. Das sind zwei große Unterschiede und Gott sagt, der andere, der soll gesteinigt werden, also der soll raus, der mein Gebot wegwirft. So, jetzt Mose hat keine Ahnung, was soll er machen? Wie immer, Mose weiß es nicht, was macht er, geht zu Gott und fragt Gott, was soll ich machen? Und Gott, der in das Herz sieht, sagt, der Mann hat meine Gebote weggeworfen. Dem ist das völlig egal, der soll gesteinigt werden. Das ist der Riesenunterschied. Hier ist das Volk ausführlich gelehrt und deswegen eine andere Strafe aufgrund des Herzens. Das ist also ein Punkt. Das Volk muss klar gelehrt werden und die Konsequenzen klar wissen und verstanden haben, was es bedeutet und wer Gott ist. Und es gibt aber noch mehr Dinge, die Voraussetzungen sind. Wir müssen uns diese Rahmenbedingungen anschauen, bevor die Todesstrafe überhaupt bei Mose durchgeführt wird und was es für Konsequenzen und was dieses Umfeld ist. Das erste haben wir gesehen, das Volk muss ausführlich gelehrt werden. Das zweite, das Volk lebt gemäß Gottes Geboten. Das ganze Volk ist heilig. Da gibt es sogar diese Beschwerden, Mose, alles ist heilig, du übertreibst doch. Die leben wirklich nach Gottes Geboten, die haben Gott in ihrer Mitte. Das haben wir so nicht, weil sie physisch Gott in ihrer Mitte haben. Sehen die Wolkensäule, die Feuersäule. So, das ganze Volk lebt und jetzt kommt einer, der beginnt, das ist mir doch egal. Einzelne ignorieren bewusst Gottes Gebote. Und dann sagt Gott, ja, einzelne sterben, dann ist das Böse aus eurer Mitte weg. Das heißt, wenn dieser getötet wird, ist das Böse weg. Jetzt ist das ganze Volk wieder heilig. Wir reden von 600.000 Männern, insgesamt 2 Millionen mit Frauen und Kindern. Und da gibt es einen, der beginnt. Damit sich das nicht ausbreitet, der Nächste und der Dritte und Vierte, sagt Gott, ich schmeiß das raus. Das geht nicht in meinem Volk. Was ist die Konsequenz, wenn das durchgeführt wird und passiert, sagt Gott, mach das, damit A, das Böse weg ist und B, damit die Gottesfurcht auf das Volk kommt. Das heißt, das hat eine Riesenkonsequenz, wenn da einer gesteinigt wird für den Rest des Volkes, dass er sagt, ey, Gott ist wirklich, das ist ernst zu meinen, was er sagt. Gott meint er ernst. Und sie kommen in Gottesfurcht. Und Gottesfurcht führt dich dahin, die Sünde zu lassen und es nicht zu tun und nicht lauwarm zu werden. Es führt also das Volk in Heiligkeit. Das ist das Ergebnis. Und als Konsequenz der Todesstrafe bleibt das Volk Gottes auf Gottes Weg. Das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Und wir schauen uns mal an, wenn wir sagen, nee, Todesstrafe, das ist nicht so gut, das sehen wir anders. Ich bin beim letzten Punkt. Ja. Sehen wir anders, schauen wir das an. Das Volk ist ausführlich gelehrt. Ja. Das Volk lebt nach Gottes Geboten. Einzelne ignorieren bewusst Gottes Gebote. Die Strafe wird nicht durchgeführt. Diese Sünde, die Haltung bleibt im Volk. Die Gottesfurcht kommt nicht auf das Volk. Als Konsequenz ohne Todesstrafe trifft das Volk immer mehr von Gottes Geboten ab. Der Nächste sagt, okay, passiert da nichts, oh, ich brauche das auch nicht und so, la, la, la. Und das Volk driftet ab. Hier haben wir links einzelne Sterben im Volk, rechts die Konsequenz wird dann Krieg und Verbannung. Die Gottlosigkeit nahm überhand im Volk. Wir lesen in den Königen, dass Mord und Totschlag im Volk war, Götzendienst, Gottlosigkeit und Gott am Ende Gericht geschickt hat. Und es sind dann Hunderttausende gestorben. Bei Gott, nach Gottes Geboten werden Einzelne würden sterben, die schuldig sind, weil sie es nicht gemacht haben, sind Hunderttausende oder Millionen gestorben, umgekommen, Unschuldige, weil die Gottlosigkeit überhand genommen hat. Das Prinzip ist, besser einer stirbt, als dass das ganze Volk umkommt. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das gut, wenn ich das euch so erkläre? Sagt ihr, okay, es ist besser, dass dann wirklich einer stirbt und dadurch das ganze Volk heilig wird, quasi gerettet wird, in Gottesfurcht kommt? Findet ihr das gut? Und was würdet ihr sagen, wenn Gott sagt, okay, es ist auch mal besser, wenn einer stirbt, auch wenn der unschuldig ist und dadurch das Volk gerettet wird? Wie findet ihr das? Versteht ihr? Wir alle leben davon. Wir alle sagen, ja, das ist unser Leben. Davon leben wir. Und das ist, was wir da lesen. Kaiphas sagt, der Hohepriester bedenkt, es ist für uns besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Und das ist prophetisch. Also wir sind also mittendrin im Evangelium, dass Jesus Christus genau nach Tora gehandelt hat und das getan hat. Jetzt die Frage, was ist denn wenn, jetzt im Neuen Testament, ist das jetzt noch relevant, ist das gültig? Jesus sagt jeder Buchstabe. So was ist im, wäre jetzt wenn, im Neuen Bund, wir eine Situation hätten, sagen wir in der Gemeinde, also im Tora-Staat gibt es ja nicht, aber nehmen wir mal einfach Gemeinde, da ist diese linken Dinge alle erfüllt, weil wenn wir heute gucken, in unserem Staat ist doch nichts erfüllt, dass alle danach leben und da sind gar nicht bekannt die Gebote Gottes. Wir haben null Voraussetzungen von der linken Seite, deswegen können wir überhaupt nicht steinigen. Geht gar nicht, weil wir die Voraussetzungen dafür gar nicht haben, wie 1. Mose 16, wo Gott sagt, natürlich keine Steinigung, die wissen das gar nicht, geht gar nicht. Auch heute würde ja der Effekt der Gottesfurcht nicht kommen, wenn ihr jemanden steinigen würdet, wird niemand verstehen. Es geht gar nicht, weil komplett die Voraussetzungen fehlen. Das heißt, Mose ist komplett gültig, jeder Buchstabe. Nicht nur dieses eine Gebot rausreißen, ich muss da jemanden steinigen. Angenommen, nee, die Voraussetzung habe ich ja nicht, weil alles gültig ist und ich, die Voraussetzungen, die Mose bringt, sind nicht da, also darf ich das nicht. Aber was wäre, wenn die Voraussetzungen gegeben wären? Da ist es eine Gemeinde, das, die ist komplett gelehrt und die lebt gemäß Gottes Geboten ein heiliges Leben. Komplett hingegeben für Gott, die ganze Gemeinde einig. Und jetzt kommt da einer rein oder zwei, die ignorieren bewusst und kommen einfach rein und lügen. Da würde doch die ganze Gemeinde jetzt in dieser Lüge, würde doch wegkommen, würde unheilig werden. Was würde passieren? Würden die sterben? Wahrscheinlich, ja. Was lesen wir Apostelgeschichte 5, da ist die Situation, das ganze Volk ist heilig, ein Herz und eine Seele. Und dann kommen zwei rein, Ananias und Sapphira, und lügen. Erster Ananias stirbt, dann kommt die Sapphira, wird nochmal gefragt, ist es so? Ja, da sagt Petrus, du lügst den Heiligen Geist an. Du wirst genauso rausgetragen wie dein Mann. Nachdem er das gesagt hat, stirbt sie. Ich habe das nie verstanden, bis ich die Tora verstanden habe. da habe ich die Geschichte verstanden. Und dann war das Böse weg aus der Mitte. Es gab da niemanden mehr, der gelogen hat. Das war weg, wie es hier steht. Und was war denn die Konsequenz? Was lesen wir in der Apostelgeschichte 5? Danach, da kam die Gottesfurcht auf das ganze Volk. Es wurden Leute hinzugetan, die umliegenden, boah, was ist das für eine Gemeinde? Sachte, sachte, die sind mit Gott in Verbindung. Überall kam die Gottesfurcht. Und was lesen wir dann, wenn Petrus durch die Straßen ging? Alleine sein Schatten, wenn er auf die Leute fiel, wurde gesund. Die haben die Kranken hingetragen, von Orten hergeholt, dass nur, wenn Petrus durch die Straßen geht, sein Schatten auf sie fällt. Das liest du nicht mal bei Jesus. Bei Jesus haben sie ihn angerührt, wurden gesund. Bei Petrus noch viel mehr, der Schatten hat sie geheilt. Ihr Lieben, da ist was passiert, wie es bei Mose steht. Aber da waren noch die Voraussetzungen da und diese Konsequenz war so eine Heiligkeit. So viele Menschen sind dann gesund geworden, geheilt geworden, sind dazugekommen. Das war unsagbar. Das heißt, wenn Gott sowas macht, es ist symbolhaft, es ist Einzelne und danach hat es eine riesen Auswirkung auf die ganze Gemeinde. Das gilt es zu verstehen. Bleibt vielleicht hier noch die Frage, sind Ananias und Sapphira gerettet? Ihr Lieben, die haben doch an Jesus geglaubt. Und wir haben doch gelernt, die Errettung ist alleine in Jesus. Und weil sie aber hier gelogen haben, hat es eine physische Strafe gehabt. Wie es für jeden, für uns. Wenn ich zu schnell fahre, bitte ich Gott um Vergebung und dann kommt trotzdem ein Bußgeldbescheid. Da ist eine physische Strafe. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und ich sehe, wenn sie jetzt diese physische Strafe hatten, damit die Gemeinde geheiligt bleibt, heißt das nicht, dass sie nicht durch das Blut Jesu gereinigt sind und dass sie gerettet sind. Das ist eine andere Geschichte. Aber es gab hier eine physische Strafe und es hat maximale Konsequenzen, positive Konsequenzen für die Gemeinde gehabt. Ja, okay, ein Punkt noch, Johannes 8 muss genau dazukommen. Johannes 8 wird die Ehebrecherin zu Jesus gebracht. Und dann wird gesagt, Jesus, was machst du? Was sagst du dazu? So, die Geschichte ist, dass die Pharisäer eine Frau zu Jesus bringen und sagen, die Frau ist auf frischer Tat ertappt im Ehebruch. Mose sagt, wir sollen sie steinigen. Was sagt denn Mose? Wenn wir lesen, da steht bei Mose, wenn ein Mann und eine Frau miteinander Ehebruch begehen, sollst du beide steinigen. So, meine erste Frage ist hier, wo ist denn der Mann? Labuel, der ist weg. Wie kann das sein, dass du sie auf frischer Tat ertappst, aber der Mann war nicht dabei? Der Mann nicht. Also, sie haben den Mann laufen lassen, damit haben sie ein Gebot der Tora gebrochen in diesem Prozess, indem sie die Person angesehen haben und haben ihn laufen lassen. So, erste Sünde der Pharisäer bezüglich dieses Punktes, dieses Prozesses. Das zweite, was wollten sie denn? Der Text sagt uns, sie wollten Jesus eins auswischen. Es geht also nicht hier um die Frage, was sagt Mose, wo ihr hier seid, sondern es geht um die Frage, wir wollen dem eins auswischen. Wir gucken, wie wir das so drehen, dass wir ihn umbringen können. Weil, wenn er nämlich jetzt sagt, Steinigung, dann werden wir ihn anzeigen bei den Römern, weil wir dürfen nicht steinigen. Zweite große Sünde und der dritte eben, sie dürfen nicht steinigen. Also ganz faules Ding. So, was macht Jesus erstmal deeskalierend, bückt sich nieder und schreibt etwas in den Sand, um zu deeskalieren. Sie drängen auf ihn ein, merken aber irgendwie, vielleicht durchschaut er uns, mal sehen, was macht er, warum macht er nichts? Dann steht er auf und sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und bückt sich wieder nieder und schreibt. Und jetzt hat es da gerattert, okay, ich muss jetzt, wenn ich den Stein werfe, sage ich, ich bin ohne Sünde. Das ohne Sünde bezieht sich nicht auf ihr gesamtes Leben, sondern auf diesen Prozess. Sonst hätte ja bei Mose niemand steinigen können, weil jeder hat irgendwo mal was verkehrt gemacht. Aber auf diesen Prozess haben sie ja massive Sünden. Ah, sie haben den Mann laufen lassen. Wenn er jetzt fragt, wo ist der Mann, weil da steht dann der Tora, was sagen wir ihm dann? Tuschel, 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 oh, schwierig. Und was ist, wenn ich jetzt einen Stein werfe? Wir dürfen ja gar nicht. Wenn er sagt, jetzt zeige ich euch bei den Römern an, dann kriegen wir ja eins ab. Tuschel, 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 geht auch nicht. Besser ist, wir lassen mal die Steine fallen und das wird uns jetzt zu heiß und wir gehen weg. Und haben sie sich verdrückt, weil wenn Jesus jetzt sie anspricht auf diese Dinge, ist es aus bei ihnen, das haben sie gewusst. Und dann sind die alle weg und dann steht Jesus da, der Richter alleine da mit dem Angeklagten. Was wäre denn die Situation in Deutschland? Da ist so ein Richter, da ist ein Angeklagter, zwei sind eingebrochen, einen haben sie vorgeführt. Der Richter stellt ein paar Fragen und die Ankläger tuscheln und dann geht einer nach dem anderen, dann steht der Richter da mit dem Angeklagten. Was soll ich jetzt machen? Gar keine Ankläger mehr da. Also ich kann dich nicht verurteilen, weil es gibt gar keine Anklage mehr. Da würde der Richter sagen, pass mal auf, ich verurteile dich jetzt nicht, du kannst gehen, aber hör zu, bitte klau nicht mehr, weil das ist falsch. Wäre eine ganz normale Reaktion. So, Jesus sagt, wo sind die hin? Ja, ich verurteile dich auch nicht. gehe, aber sündige nicht mehr. Ihr Lieben, du kannst das voll mit Mose lösen, ohne dass du irgendwas noch irgendwas dazu brauchst. Wenn wir jetzt Mose mal komplett anwenden, dann haben wir ja gesehen, sie haben Jesus etwas antun wollen. Was sagt denn Mose? 5. Mose 16. Wenn ein Bruder einem anderen etwas antun will, es aber nicht wahr ist, dass er das verdient hat, dann soll man demjenigen, der das sagt, genau das antun, was er dem anderen antun wollte. So, der wollte ja, dass der andere Schaden bekommt. So war ja sein Wille. Ja, jetzt soll das passieren, wie er das wollte, aber eben mit ihm selber. Das heißt, laut Mose müsste man jetzt die Pharisäer steinigen. Das wäre Mose korrekt angewendet, weil sie haben Jesus hinters Licht führen wollen, sie haben etwas Falsches wollen, Jesus hatte keine Schuld getan und ihm wollten sie etwas unterjubeln. Das wäre die korrekte Anwendung. Seht ihr, wenn wir einfach mal, ich brauche jetzt nicht die Gnade Jesus und ist nicht mehr gültig und einfach mal Mose wirklich anwenden auf diesen Fall, ist unmöglich, diese Frau zu steinigen, weil wenn schon, also dann müssen auch beide und du kannst nicht sowas Unfaires machen, da ist was faul, wenn was faul ist, würde jedes deutsche Gericht wegen Befangenheit sofort den Prozess abbrechen. So, also hier geht es um eine rechtliche Sache, um eine Todesstrafe, ein Gerichtsurteil. Das muss wirklich Hand und Fuß haben und muss sitzen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr versteht etwas. Wenn wir in die Tiefe reingehen, dann ist das denkbar, dass Jesus sagt, ist alles gültig, aber eben alles und nicht nur Verse rausreißen. Amen.